Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid heute beim Wellenlänge Surf Podcast. Der ein oder andere kommt von euch vielleicht diesen Sommer nicht ans Meer, in die Wellen. Und wir wollen ja schon seit längerem mal alternative Surfformen, insbesondere für Landlocked-Surfer, thematisieren. Da kümmern wir uns heute um das Thema Pumpfoilen. Ich habe von ein paar von euch schon mal eine Empfehlung bekommen, doch mal den Frank Sorge aus Brandenburg einzuladen, der dort an der Havel sein Projekt Two Wave betreibt, wo er Wakesurfen und Pumpfoilen anbietet. Und dem bin ich jetzt endlich mal nachgekommen, weil er wirklich auch ein echter Fachmann für das Thema ist, der sich selber da mit allem reintüftelt. Wir sprechen also heute über Vor- und Nachteile des Foilens, über die Technik, wie das Ganze funktioniert, den Lifestyle dahinter und natürlich wie üblich Franks persönlichen Hintergrund. Achtung, es wird zwischendurch mal ein bisschen technisch, aber ich glaube, insgesamt haben wir wieder einen sehr unterhaltsamen Talk mit einem sehr sympathischen und witzigen Gast. Finde heraus, warum Frank sich selber auch als Biber bezeichnet. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Jo, servus Fabi, Grüße nach Augsburg. Wie schaut's heute bei dir?
Servus, morgen. Regnet, was soll ich sagen?
Ja, schon gehört, da freust du dich ja, dass der Flusspegelstand ein bisschen steigt. Das ist ja ganz in deinem Sinne.
Ja, es wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Ich habe gerade schon reingeschaut in die Pegel-App.
Passend zu dem Thema haben wir heute ein Gesprächsthema, das wir schon länger auf der Agenda haben, auch ein Landlocked-Surf-Thema. Und haben wir eigentlich schon mal öfter mal drüber gesprochen, dass wir mal so alternative Surfformen für Landlocked-SurferInnen so ein bisschen besprechen wollen und speziell das Thema Foilen mal so ein bisschen durchleuchten wollen. Ist ja vielen immer ein Dorn im Auge, gerade im Meer, wenn die Foiler da rumfahren. Für mich war es bisher auch mal so ein bisschen so dieses so Schweben über dem Wasser und irgendwie nicht so richtig im Wasser und dann so mit irgendwelchen Sachen dabei, habe ich für mich auch noch nie so richtig in Betracht gezogen, aber auf jeden Fall wollen wir das heute uns mal ein bisschen näher angucken und wir haben das schon angeteasert und zudem, ich habe schon im letzten Jahr von mehreren HörerInnen mal einen Gast empfohlen bekommen, nämlich den lieben Frank und das auch jemand ist, der uns da viel zu erzählen kann und in dem Sinne begrüßen wir heute Frank Sorge von Two Wave. Grüße nach Pritzberger an der Havel nach Brandenburg, Frank.
Hi, grüßt euch. Hi. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja.
Ja, voll gern. Wir hatten ja auch schon mal vor 2 Jahren irgendwann Kontakt. Da hatte ich ja schon mal das Thema Wakesurfen und da hatten wir kurz geschrieben, aber irgendwie kam das nicht zustande. Da hatte ich dann auch mit einem Startup aus Köln schon mal drüber gesprochen, die auf dem Rhein das Ganze machen. Kommen wir heute mit Sicherheit auch nochmal zu dem Topic. Auf jeden Fall dachte ich zum Einstieg, ich glaube, die allermeisten unserer HörerInnen wissen sicherlich irgendwie, was Foilsurfen ist, oder haben es schon mal gesehen oder haben so eine grobe Ahnung, aber vielleicht ganz kurz und knapp an dich so als Fachmann jetzt. Was ist ein Foilsurfen und wie funktioniert es, kurz zusammengefasst?
Ja, also kurz zusammengefasst beim Foilsurfen, da gibt es ja dann sehr, sehr viele Unterkategorien mittlerweile und irgendwie habe ich das Gefühl, so alle halbe Jahr kommt noch eine neue Unterkategorie wieder auf, weil so viel Potenzial da drin steckt. Man hat quasi so ein, ja, wie so eine Art Modellflugzeug, sieht es aus, dann unter Wasser und da drauf ist ein Mast und das Board schwebt quasi dann, ja, 20 Zentimeter bis 70 Zentimeter irgendwie überm Wasser und das Flugzeug unter Wasser quasi bringt dann den Auftrieb und ermöglicht halt dann, ja, viel mehr Effizienz. Dadurch kann man halt kleinere Wellen surfen oder auch an Stellen surfen, wo man normal mit dem Surfboard nicht surfen kann. Oder das, was mich jetzt persönlich am meisten interessiert, einfach auch ohne Wellen mit Körperkraft zu surfen, weil ich bin einfach auch für die Umwelt, finde ich, eine ganz tolle Alternative. Und da, ja, da ist halt auch noch wahnsinnig Entwicklungspotenzial. Da tüftle ich jetzt schon seit über 8 Jahren dran. Ja.
Also mit Körperkraft meinst du dann quasi das Pumpfoiling? Also quasi
genau,
das
Reifungspumpen? Ja, genau. Pumpfoiling oder Foilpumping oder Pumpsurfen, da ja, gibt es so ein paar Namen. Und selbst da, bei dem Sport, tun sich jetzt schon ganz verschiedene Richtungen auf. Also mich interessiert tatsächlich eher der Surfstyle, weil ich auch vom Surfen komme. Also ganz ursprünglich mal vom Wakeboarden, dann ja wegen Verletzungen dann nachher nur noch Surfen, nur noch in Anführungsstrichen. Und beim Beim Surfen, da ist dann so für mich der Surfstyle, also eher kleinere Flügel, dann spannender. Aber was halt jetzt ganz groß aufploppt, ist natürlich diese sehr breiten Flügel. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen oder viele, wo die Flügel halt dann nach außen immer länger werden. Da ist halt dann mehr Effizienz da. Ja, der meiste Widerstand entsteht am Ende der Flügelspitzen. Und desto breiter der Flügel ist, desto effizienter ist es. Aber desto weniger surfig fühlt sich's auch an. Ja. Also dieses klassische Surfen, was ihr wahrscheinlich auch mögt, dass man aus den Schultern arbeiten kann, ja, wie beim Snowboard im Powder quasi auch, das geht dann verloren mit immer wachsender Flügelbreite. Ja, dafür kann man aber dann länger pumpen und ja, da ist es dann eine Geschmackssache. Da sind viele Quereinsteiger, die gar nichts mit Surfen zu tun haben, die sagen dann oft halt lieber länger pumpen oder fahren, ja. Die dann eher so den Surfstyle mögen, die sagen, ja, meine Güte, eine Minute reicht mir und dann starte ich lieber neu. Da gehen halt so ein bisschen die Geschmäcker auseinander, ja.
Okay, pass auf, wir steigen da später ein bisschen näher drauf ein, auf die Technik. Ich wollte vorher, also einmal nochmal so generell gefragt, die Energie, mit der man sich fortbewegt auf den Dingen, kommt eigentlich dann schon aus dem, beim Pump-Foilen jetzt aus der eigenen Körperkraft. Deshalb, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, was eigentlich das Unterwasserflugzeugschiff da macht, ob das auch irgendwie kinetische Energie auffängt und damit vorantreibt. Es ist aber hauptsächlich der Auftrieb und bringt jetzt gar nicht direkt den Schub, sondern der kommt aus der eigenen Kraft oder halt dem Wing oder was man sonst so dabei hat.
Ja, am besten ist es, wenn man sich mal Vögel anschaut, wie die fliegen. Man hat ja diesen Flügelschlag bei Vögeln. Und eigentlich ist das Gleiche, was der Vogel mit dem Flügelschlag macht, ist das Gleiche dann, was wir beim Foil Pumping machen. Das heißt, man gibt dann von oben Energie drauf, geht ein bisschen nach vorne. Ja, wenn man so die Flügel der Vögel sieht, dann gehen die auch so leicht schräg nach vorne. Wer Lust hat, kann sich das auch so in Slow Motion mal bei YouTube irgendwo anschauen. Bei Adlern sieht man es sehr gut, weil die so eine schönen, geraden, langen Flügel haben. Da gibt es auch ganz viele Slow Motion Aufnahmen. Dann wird der Flügel so leicht angekippt nach vorne und nach unten gedrückt und damit zieht das ganze System dann quasi nach vorne. Ja. Und beim Foil Pumping hat man dann immer diesen Wechsel. Man wippt vorne rein, dann kommt er entweder von alleine hoch oder man zieht sich den dann über den hinteren Fuß wieder hoch und dann gibt man wieder den nächsten Impuls.
Ja, das ist geil. Das finde ich immer mega spannend, wenn so Sachen aus der Natur abgeguckt sind von denen, die es am allerbesten können.
Das fühlt sich auch so ein bisschen so an. Man weiß nicht so richtig, so Delfin oder Adler irgendwo dazwischen, so vom Gefühl, ja. Weil man ja irgendwie in der Luft ist, aber hat halt dann unter Wasser dann halt trotzdem diesen Vogelschlag oder den Flügelschlag. Also mich hat es total geflasht, wobei, ja, es wird halt nie der totale Ersatz sein zum Surfen. Surfen ist Surfen. Aber so für Landlock-Surfer eine mega geile Alternative oder auch so für Ostsee-, Nordsee-Surfer, überall da, wo kleine Wellen sind, kann man halt mit Foil-Pumping dann auch ein Stück metern und zu den Wellen pumpen und dann den Rest dann surfen. Ja, das ist halt so eine schöne Kombination, die auch viele mögen. Ja.
Ja, das ist, was ich halt auch immer aber denke. Ich habe für mich es noch nie in Betracht gezogen bisher, weil es immer so irgendwie so ein bisschen seltsam für mich auch anmutete.
Ja, es sieht komisch aus, ja, wenn man es auf den ersten Blick sieht. Das sieht auch völlig anders aus, optisch so wie Surfen. Aber das Gefühl tatsächlich, wenn man mit kleineren Flügeln fährt, ist ja ziemlich identisch. Ja, vielleicht der einzigste Unterschied vom Gefühl, wenn man wirklich nur das Gefühl nimmt, ist, dass man beim Surfen, wenn man jetzt eine kräftigere Welle hat, schon eher auf dem hinteren Fuß steht. Und beim Vollpumping und beim Vollsurfen auch, dann eher auf dem vorderen. Ja, aber die Bewegungen aus den Schultern und so sind eigentlich die gleichen. Ja.
Mhm. Auf dem vorderen Fuß aus dem Grund, dass man quasi nicht abhebt, oder?
Also, ja, sonst, das liegt immer an der Einstellung des hinteren kleinen Flügels. Der kann dann stärker nach unten ziehen oder weniger nach unten ziehen. Und je nachdem, wie der eingestellt ist, bestimmt es so ein bisschen den Druck auf dem vorderen Fuß. Ja.
Ach krass, es ist also wie so ein Höhenruder am Flugzeug, muss ich mir das vorstellen, im Endeffekt.
Ja, genau. Ja, und das ist dann halt auch ein bisschen Geschmackssache, wie man fahren will und auch eine Kraftfrage. Meistens ist das, was mehr Spaß macht, kostet ein kleines bisschen mehr Kraft, auch beim Foilsurfen oder Pumpen, aber ist natürlich auch eine Fitnessfrage dann. Ja, wer jemand, der das viel macht, der kann halt anders fahren natürlich und andere Flügel fahren, wie jemand, der es etwas seltener macht, ganz normal.
spannend auch, wie die unterschiedlichen Disziplinen dann so sind. Ne? Beim Rapid Surfen steht man nur hinten auf der Bremse, ja. So gefühlt. Ja. Beim Foilen dann weit vorne und das Wellenreiten ist tatsächlich so die Mitte dann, ja.
Ist natürlich geil, wenn man in einer Welle ist, man braucht dann nicht mehr pumpen und schwebt einfach mit. Und vor allem so kleine Wellen kannst du natürlich dann endlos surfen. Da gucken natürlich die Surfer am Meer dann auch oft neidisch auf die Foiler, die dann irgendwie weiter draußen sind. Wobei ich
oder sag, ängstlich.
Ich finde es auch, in Frankreich haben sie ja schon an manchen Stränden verboten, auch das Foilsurfen, einfach weil das Risiko dann zu groß wurde, auch für die anderen, für Surfschulen oder so. Ist auch ähnlich wie mit dem SUP, das ist ja auch schon eine Riesenmaschine, die dann da angerollt kommt, wenn es in der Waschmaschine hängt. Und beim Foil ist es natürlich noch schlimmer eigentlich, wenn da so mit einmal die Säbel da durchdrücken, ja, und dann noch ein Haufen andere Leute im Line-Up sind. Also ich finde es auch nicht so schön. Ich selber mache es tatsächlich auch nicht am Meer. Also ich surfe nicht am Meer mit Foils, außer man hat irgendwo die Möglichkeit, dass man halt einen Dockstart machen kann. Also ich war vor ein paar Jahren in Lusch, kennt ihr bestimmt, an der Algarve unten. Da sind so eine Felsplatten, so Bucht lang, ja, da kommt man super starten. Ja, dann kannst du da starten, wo kein anderer Surfer ist und nimmt dann die Wellen, die noch weit vorm Brechen sind, aber fürs Foilen perfekt. Ja, und dann hat man auch nicht das Problem, dass man in die Waschmaschine kommen kann. Also man geht gar nicht erst zu dem Punkt hin, wo die Wellen anfangen zu brechen. Das mag ich dann eher, dass man dann irgendwo da startet. Deswegen ist es auch für Sub-Foiler, also die dann mit dem SUP und einem Foil drunter haben, interessanter, weil die können dann halt auch weit raus aus dem Line-Up surfen. Ja, deswegen finde ich es persönlich nicht so schön, wenn dann Foil-Surfer im Line-Up sind, wo auch andere Surfer sind. Also ja, das Risiko finde ich eigentlich zu groß. Ja.
Ja, da hatte ich tatsächlich mal echt so eine Erfahrung und seitdem habe ich echt auch eine brutale Abneigung gegen Foiler einfach, weil man, wenn man das gar nicht so ganz darauf achtet, dann sieht man es im ersten Moment gar nicht, wenn man so einen Prone-Foiler neben sich hat. Also Prone-Foiler ist halt dann das Anpaddeln. Ja. Und da hat einer neben mir anpaddelt und ich hatte eigentlich laut Regeln, Anführungszeichen, Priority und war eigentlich tiefer gesetzt und gesessen. Und dann auf einmal hebt sich dieser Typ an irgendwie und schwebt da einen halben Meter über dem Wasser und verliert komplett die Kontrolle, weil er ein Anfänger war und schießt mir das Ding entgegen, weil ich war ja tiefer quasi und ich hatte den Takeoff schon hinter mir, stand quasi schon, surf auf den zu und ich bin halt davon ausgegangen, also normaler Surfer, der es zurückzieht und dann fliegt er nach, schwebt er hoch, springt nach hinten und schießt mir diesen Säbel entgegen, wo ich mir dachte, okay, ja, das kann schief gehen.
Ja, sehe ich auch so. Ist wirklich schwierig, da ist die Rücksichtnahme dann halt, ja, bei manche sehen es auch so, die nehmen Rücksicht, aber ja, das gibt es halt natürlich bei den Surfern ja auch, welche, die weniger Rücksicht nehmen, nur wenn dann noch so ein Flügel unten dran ist, dann wird die Sache halt dann nochmal ein bisschen brenzlicher. Und ich persönlich finde eigentlich, das Potenzial für Foils ist so gewaltig, dass man eigentlich auch die Surfer dann ihr Line-Up lassen kann. Ja, meine Güte.
Das ist ein Wort, das ist gut, das rahme ich mir ein.
Finde ich ja auch gerade so super stimmig, ne? Wenn man jetzt guckt, du bist in Pritzberger an der Havel.
Und ja, Pritz Erbe, also ohne B, ja, Pritz Erbe. Ist so ein,
stimmt, Fritz Erbe, ja, okay, ja.
Ist ein Stück nördlich der Stadt Brandenburg, so etwa 70 Kilometer westlich von Berlin. Mhm. Ja.
Und es fällt ja wirklich auf, dass in der Gegend, ich sag mal, ich tue mich immer mit der Begriffsfindung schwer, ich möchte es eigentlich nicht mehr den Ostdeutschland nennen, ich möchte es auch nicht mehr die neuen Bundesländer nennen, aber es gibt keine gute Formulierung, von der sagen wir einfach mal im östlichen Deutschland.
Outback.
Es gibt unheimlich wenig sonstige Sachen da, ne? Es gibt das Wellenwerk in Berlin und das war es eigentlich, ne, glaube ich. In Leipzig oder so ist auch noch keine City Wave oder irgendwas eröffnet.
Naja, in Leipzig ist ja dieser Paddelkanal, dieses Wildwasserkanal für Kajaks und die können an einer Stelle eine stehende Welle kreieren. Aber da weiß ich nicht, wie aktuell der Stand der Dinge ist, aber eine Zeit lang war das auf jeden Fall, da haben es mir ein paar erzählt. Mhm. Aber wie gut es ist, ihr habt da auch noch nicht viel von gehört. Da ist Hannover mehr im Gespräch hier, wenn ich es manchmal höre, da finden natürlich viele cool die Leinewelle.
Ja.
Oder eben Wellenberg in Berlin ist dann super attraktiv für die Leute, die es gleich um die Ecke haben. Einfach und das
macht. Ja, und die Nähe zur Ostsee halt auch, oder? Wie ist das? Ja. Das ist halt ja eigentlich schon um die Ecke. So Binz oder sowas ist ja dann auch so ein Go-To-Spot, oder wie ist das?
Ja, Binz ist natürlich dann auch für die Berliner auch 4 Stunden Fahrt etwa. Ist schon ein Stück, weil man ja durch Rügen dann auch noch durch muss. Aber man kann an der Ostsee, also die Locals an der Ostsee kennen natürlich dann auch die Spots. Da gibt es durchaus auch oft bei guten Windbedingungen und so, wenn man dann so die Lücken abpasst, dann auch mal schöne Sets, ja.
Ehrlich, aber hab ich habe jetzt absichtlich übersprungen, die Spots. Also ich kenne die anderen Spots aus, deswegen habe ich es nur Bins gedroppt, weil das also den kennt man.
Ach so, also so alles geheim bleiben, ja. Naja, also es ist natürlich alles nicht das Gleiche wie irgendwie am Atlantik, aber ja, viele nutzen es halt die Chance und die sich dann auskennen und wissen, bei welchen Windbedingungen man hochfahren kann, dann weißt du auch, auf jeden Fall sind da Wellen. Ja, das ist schon ganz cool. Ich muss sagen, ich fand es an der Ostsee eigentlich dann ganz geil mit verschiedenen Startvarianten. Das ist auch das, wo ich mich so ein bisschen spezialisiert habe beim Foilpumping. Kannst du halt auch mit verschiedenen Starts von den Buhnen starten oder auch von Steinen starten und dann halt auch die kleineren Wellen wunderbar surfen. Da hat man dann mit dem Foil dann schon deutlich mehr Ausbeute als mit einem normalen Surfboard, ja.
Ja.
Bis jetzt, ich habe da ist jetzt war ja gerade so ein Test von mir, ich weiß nicht, ob er da noch drauf kommt nachher irgendwie, mit diesem kleinen Foil an dem Board hinten.
Können wir auf jeden Fall, pass auf, machen wir auch, wenn wir gleich nochmal näher auf die ganze Technik kommen. Tatsächlich wollte ich erst nochmal kurz so ein bisschen von dir wissen, wo du denn eigentlich surferisch herkommst. Mit dem Foilen bist du jetzt schon fast 10 Jahre aktiv, habe ich in einem kurzen Artikel gelesen, wurde ein Interview mit dir. Wie kam denn überhaupt Surfen in dein Leben und wann?
Ja, also ich bin seit 1996 habe ich Wakeboarden kennengelernt. Da wurde das gerade bei Eurosport damals gehypt, der neue Funsport aus Amerika. Und irgendwie 2 Wochen später hatte ich mein erstes Wakeboard, weil ein Motorboot hatte ich damals schon. Und eigentlich kam es alles aus dieser Richtung. Und Wakeboarden habe ich dann so 15 Jahre ziemlich aktiv gemacht, auch einige Wettkämpfe gefahren. Aber ja, da sind natürlich auch viel Verletzungen. Und wenn man dann so ein bisschen angenockt war, dann war halt das Wake Surfen, also direkt hinterm Boot, so die erste Motorbootwelle surfen, war dann immer eine schöne Alternative. Und so ging es bei mir eigentlich los, ja, durchs klassische Wake Surfen. Das habe ich schon gemacht, bevor ich überhaupt am Meer irgendwo mal auf dem Brett stand. Ja.
Ah ja, okay. Und
dann kam die Lust natürlich auch mal am Meer zu surfen, ja.
Die erste Welle am Meer war dann wo? Und wie war die Erfahrung im Vergleich?
Ostsee tatsächlich. Ja. Ja, die Fährwelle, ganz klassisch, war eine Münde, kennen ganz viele.
Ja, da war ich auch mal, ja.
Ja, die waren damals noch ein bisschen besser und kalkulierbarer, dann hat sich das mit den Fähren so ein bisschen gewandelt nachher da, aber das war dann die erste Welle, die ich am Meer gesurft habe, ja, mit dem Longboard. Bin dann auch eigentlich nachher, als ich das Wakeboard aufgehört habe, eigentlich gleich mit Longboard eingestiegen, ist dann auch, also ja, wenn man älter wird, dann werden die Bretter länger, einfach dann ein bisschen angenehmer und einfacher der Einstieg, ja. Und auch, ich finde, ich mag den Spieltrieb auf dem Longboard total, ja.
Ich auch, ich bin ja auch ambitionierter Longboarder, von dem her kann ich absolut nachvollziehen.
Werden wir demnächst auch auf jeden Fall näher drauf eingehen. Longboard steht auch auf der Liste der, ja, jetzt nicht so abseits vom Wellenreiten wie vielleicht Foilen, aber auf jeden Fall ja auch irgendwo so eine Sonderrubrik. Von daher, da kommen wir später aber auch noch mal ein bisschen zu, weil
dein Projekt ja auch. Die Surfer werden alle älter und mit jedem Jahr kommt irgendwie ein halber Fuß dazu. Am Board, ja. Hat verschiedene Gründe. Hat dann verschiedene Gründe halt, ja.
Ist auf jeden Fall echt mal ein ganz besonderer Einstieg, den du hattest, dass du quasi, ist sonst eigentlich so gut wie jeder hat irgendwo so diesen Atlantik-Spot zu Anfang gehabt, wo er dachte, ist das geil und damit irgendwie eingestiegen und dann vielleicht gesehen, in der Ostsee geht auch was, Nordsee geht auch was und vielleicht auch irgendwie so auf Seen oder was weiß ich so, ne? Aber du bist ja wirklich dann lange da nur lokal geblieben. Das ist ja mal auch krass.
Ja. Naja, fast bis heute, ja, wenn man so will. Also ich bin dann bin nicht so reiselustig, muss ich sagen. Ich fliege auch nicht mehr jetzt und versuche dann immer irgendwie Alternativen zu finden. Und das war auch dann damals schon der Grund, warum ich dann TwoWave gegründet habe, weil die Stimmung auf dem Boot beim Wake Surfen immer schön war. Also die Leute haben mitgefeiert, obwohl da gar kein großer Trick gesprungen war. Vorher hat man dann da irgendwelche Rallyes oder so die hohen Sprünge gemacht. Hat aber irgendwie diese Miteinander, ja, diese Soziale, war nicht so wie beim Wake Surfen, weil da haben alle ganz dicht zusammengehangen, der Surfer war auch direkt hinterm Boot und daraus ist dann auch so ein bisschen die Idee entstanden, das Ganze etwas effizienter, umweltfreundlicher zu gestalten und dann, da, ja, so ist auch der Kutter damals dann entstanden, den ich dann 2011 gebaut habe, ja.
Ja, krass, da kommen wir auch gleich nochmal zu den ganzen Projektsachen. Auf jeden Fall spannend, fließt sich auch super schön. Vielleicht noch einmal so abschließend zu dem Thema deinen Surf-Werdegang. Wo warst du denn sonst so? Was war so die beste Welle, die du mal sonst außerhalb von zu Hause gesurft hast?
Dänemark, ja, okay. Mit Möller oben, beschreiben aber wirklich oft Leute so, dass die da wirklich ganz, ganz tolle Sets erlebt haben schon. Ja, ist natürlich eher so die Kaltwassersurfer, klar. Dieser Spirit, den beim Surfen, der auch so auf den Plakaten überall so transportiert wird, so Strände, Palmen und Bikinis, ist da oben halt dann weniger, ja, wenn man dann da hochfährt. Aber wenn es jetzt den Leuten, die es nur um Surfen geht, denen ist das da sehr lieb. Ja, also man hat ein ruhiges Line-Up, die Leute sind entspannt. Und da habe ich tatsächlich die schönste Welle gehabt. Ja, also das war wirklich durch. Ich habe gedacht, ich krieg sie nicht mehr. Ich habe sie heute noch vor Augen. Das ist jetzt 12, 13 Jahre her irgendwie. Und ja, dann dachte ich schon, die ist durch und renne nach vorne auf dem Longboard und bleib mit einmal stehen. Und das war dann wirklich ein Hang Ten, war auch mein einzigster, den ich wirklich geschafft habe, Hang Ten. Da zerre ich bis heute von.
Ja, aber witzig, weil ich hatte vor ein paar Tagen mit meinem besten Surfbuddy das gleiche Gespräch, weil der hatte auch seine geilste Welle in Dänemark, weil ich bin ja auch so ein Kaltwassersurfer und bin ja auch mal andauernd da oben und genau so hat er auch davon erzählt, das ist witzig. Aber offiziell kann man in Dänemark nicht surfen, da ist alles scheiße.
Ja, natürlich, klar. Ja. Bloß nicht weiter sagen, er hört ja auch keiner hier.
Aber das finde ich auch immer wieder geil, dass das vielen so geht, dass sie irgendwann mal irgend so eine Welle hatten, die sie irgendwie so in Erinnerung haben, dass die so gut war und die man immer noch irgendwie so anstrebt, als das, was man gerne nochmal wieder erreichen würde. Bei mir war es echt irgend so ein Spot in England, in Cornwall, wo ich einmal ein Brett ausgeliehen habe, das ich mir später nachgekauft habe, den identischen Shape und dachte, ey, diese Welle, das war mir irgendwie, war das die beste Welle, die ich je gesurft bin und habe ich gefühlt nie wieder erreicht so, aber da zähle ich auch heute noch von. Das ist irgendwie schön mal zu hören, dass es anderen auch so geht, ja.
Ja, aber irgendwie schön beim Surfen, dass man dann, dass so ein Gefühl so lange im Gedächtnis bleibt, ja.
Ja. Absolut, ja. Du, ich finde das ja mega spannend, dass du dann wirklich so eine Local Sozialisation hast im Surfen und so dauerhaft. Das hört man ja nicht so oft. Und bringt mich eigentlich direkt zu einer Rubrik, die wir auch einmal mit dir einmal kurz durchziehen wollen, die wir mit den meisten Gästen im Podcast machen, nämlich die Stichwortrunde.
Ja, was sagt man dazu?
Also wir nennen dir einfach ein paar Stichworte und oder kurze Stichsätze, sage ich mal auch, und du sagst, was dir dazu einfällt. Und ich starte damit einfach mal. Das passt nämlich gut irgendwo so in das rein, was du jetzt schon erzählt hast. Und ich bin mega gespannt, ob du da selber noch irgendwie eine Erinnerung dran hast oder habe halt vielleicht auch aus deinen vielen Kontakten, die du hast, einfach da ein paar Stories erzählen kannst. Nämlich ein Thema, das wir gerne auch mal wirklich als einzelne extra Folge im Surf-History-Kontext aufbringen wollen. Surfen in der ehemaligen DDR.
Habe ich so gut wie nichts gehört, dass das jemals jemand gemacht hat. Das hat hier keine Tradition gehabt und das hat mir auch den Anfang sehr schwer gemacht.
Ja, okay.
Fast alle kommen bis heute aus den alten Bundesländern oder aus Berlin jetzt eben, ja, aber es ist komisch, ja. Also über 80%, obwohl ich hier eigentlich mitten im Osten bin, ja.
Ach, spannend. Hätte ich echt nicht erwartet jetzt, ne, Fabi?
Ja. Also, naja, du konntest in der DDR, konntest du nirgendwo hinfahren, ist natürlich alles schon lange her, aber ja, von den alten Bundesländern konntest du in die Welt reisen zu den Surfspots und wo wolltest du denn hier surfen? Im Schwarzen Meer. Und Ostsee. Also Windsurfen gab es viel, da haben auch viele selber gebaut, Bretter so, weil man hatte das Material ja nicht so von der Stange kaufen können, also wurden da viele kreativ. Ja. Das ist schon richtig aufgeploppt, auch in den 70ern schon in der DDR, aber das waren dann eigentlich eher die Anfänge. Ich denke mal schon, dass es da bestimmt den einen oder anderen Shaper gab, der sich da was getüftelt hat an der Ostsee, aber ja, ist natürlich dann irgendwie unbekannt geblieben, ja.
Ja, krass.
Also nach meinem Wissen zumindest, ja.
Mhm. Das heißt, wir müssten da tatsächlich so ein bisschen Richtung Windsurfen Ausschau halten und dann da mal gucken, ob da Leute noch bei waren, die vielleicht auch mal einfach dann mal anders probiert haben. Aber ja,
okay. Auf jeden Fall dann eher bei den Windsurfern gucken, dass da vielleicht welche dann bei waren, die dann sich da mal was gebastelt haben, ja. Vielleicht haben da sogar die Boards von damals ein bisschen funktioniert. Die Windsurfboards wurden ja in den 70er Jahren, da gab es ja auch noch andere Shapes wie dann später. Vielleicht konnte man die dann teilweise sogar an der Welle surfen. Also bestimmt haben es welche probiert. Aber in der Szene, wenn du da so ein, vielleicht so einen alten Dude, so einen richtigen alten Windsurfer mal fragst, dann wirst du da bestimmt irgendwie eine Info kriegen. Ja, die kennen sich da vielleicht besser aus.
Ja. Müssen wir mal schauen. Ich habe ja tatsächlich auch so ein bisschen so überlegt, wie das, was aus dem Thema so werden könnte. Ja, aber gerade weil so Wellenreiten ja auch so ein bisschen so subkulturell ist, ne, so ein bisschen so außer, so heutzutage so ein bisschen so teilweise in eine Punk-Szene einsortiert wird oder sowas. Und ob es da nicht irgendwelche Dudes in einer ehemaligen DDR gab, die sich da auch schon so ein bisschen als revolutionär und Surfer betrachtet haben.
Ja. Ja, bestimmt, ja, aber ja, ist mir irgendwie unbekannt geblieben, auf jeden Fall bis jetzt, ja.
Ja, nee, gut, passt wahrscheinlich auch in das Bild, dass es, wenn dann, was Besonderes war irgendwo, ne? Von daher, gut, cool. Cool, da mal jetzt einen kleinen Einblick dran zu gewonnen zu haben. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der mehr zu dem Thema sagen kann. Von daher, du lieber Hörer, liebe Hörerin, vielleicht hast du Erfahrungen in dem Bereich selber oder kennst Leute, dann melde dich doch gerne mal. Das ist wirklich ein Thema, das uns super interessieren würde. Und über jeden Hinweis sind wir auf jeden Fall froh. Fabi, magst du fortführen?
Ja, boah, sorry, ich war gerade kurz weg. Ich hatte kleine Internetprobleme, aber ich habe ein Stichwort, Schrägstrich, das ist schon wieder ein Stichsatz eher. Wellenreiten versus Foilen. Einfach, was dir dazu einfällt. Ob du irgendeine Bevorzugungen oder irgendwas hast.
Ja, beim Wellenreiten wird, also ich das Gefühl finde ich persönlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, deswegen ist für mich auch beides nach wie vor total interessant. Mir macht beides total Spaß. Kann auch nicht sagen, dass das Foilen dann irgendwie cooler oder geiler ist. Was beim Foilen halt einfach ein großer Vorteil ist, ist die Flexibilität. Also ich kann als Pumpfoilen auch im Flachwasser machen, kann halt sehr, sehr kleine Wellen reiten, wenn ich will. Und ich sehe eigentlich jetzt, eigentlich eher aus der lokalen Sicht, sehe ich da dann schon die Vorteile in Deutschland, weil man in kleinen Wellen Ostsee, Nordsee oder auch so auf Seen und Flüssen einfach mit Foil schneller vorwärts kommt. Ja. Und man kann auch beim Foil-Pumping die Bewegungen, die man beim Surfen braucht, gerade das Lenken aus den Schultern, das Reinlegen und so, man lernt ja auch. Man hat auch die gleichen Muskelgruppen drin. Also beim Foil-Pumping hat man genau die Schultergruppen, die man auch zum Anpaddeln für die Welle braucht. Also ich sehe es eher so ein bisschen als Symbiose, als jetzt so VS, ja, das eine gegen das andere auszuspielen, finde ich eigentlich jetzt Quatsch. Ja. Das ist dann nachher eine Geschmackssache. Ich weiß, dass sehr viele Vorurteile gegenüber dem Foilsport noch sind bei vielen, aufgrund auch des Risikos, weil viele Angst haben, sich zu verletzen. Können wir vielleicht noch könnte man einen extra Podcast draus machen. weil es ist schon ein Risiko da, aber man kann es mit dem Material natürlich sehr, sehr, sehr stark auch vorbeugen. Da muss man ganz klar sagen, die Frage ist immer, was will man? Ja, desto mehr Performance und desto schneller, desto spitzer werden die Dinger. Naja. Und da muss man dann so ein bisschen abwägen. Ansonsten hat Wellenreiten halt diesen Spirit seit 1000 Jahren oder noch länger. Den hat man jetzt beim Foilen noch nicht so. Das würde ich auf jeden Fall als Unterschied mal sehen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt als Vor- oder Nachteil. Das ist eher so ein Empfinden. Ansonsten, wie gesagt, das, was ich am Anfang schon meinte mit dem Fuß vorne hin, das ist so der gefühlte, wirkliche Unterschied, dass man beim Foilsurfen dann halt eher vorne steht und beim mit dem Druck und beim Surfen hinten. Ansonsten ist es dann sehr, sehr nah beieinander. Ja.
Ja. Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine sehr schöne Antwort. Die gefällt mir gerade sehr gut.
ein Stichwort, dass ich anfangs meines Podcasts viel benutzt habe und so ein bisschen von abgerückt bin, weil ich viel rausgehört habe, dass es eher so eine negative Assoziation bei Leuten hervorgerufen hat, die irgendwo aus dem Surfen kommen und dann da sich eher dran gestört haben. Dir haue ich es jetzt trotzdem mal einmal um die Ohren. Surf Lifestyle in Mitteleuropa.
Ja. Oh, schwierig. Also mir persönlich ging es immer nur ums Gefühl auf dem Board. Also ich bin auch ganz gerne immer alleine oder mit wenigen Leuten surfen gewesen. Also dieser Lifestyle, Instagram und so weiter, hat mich auch nicht so richtig abgeholt. Also ich mag immer eher die physischen Kontakte. Deswegen kann ich das mit dem Lifestyle, schwer sagen, ob mich das so stark beeinflusst hat. Ein bisschen wahrscheinlich schon, weil bevor ich überhaupt gesurft bin, hatte ich, vielleicht sieht man es jetzt oben, achso, ihr im Podcast sieht man es natürlich nicht, aber da hängt ein Surfbrett an der Decke. Das hatte ich schon in meinem alten Büro, da habe ich noch vorher noch nie auf einem Surfboard gestanden. Also irgendwie muss der Spirit mich auch erreicht haben, auf jeden Fall. Aber ansonsten geht es mir eigentlich persönlich eher ums Gefühl, ja, und es ist dann immer eine Geschmackssache. Ich glaube, beim Surfen sehen viele, haben viele auch hier so ihren eigenen Spirit ein bisschen. Das, was sie halt so aufsaugen im Internet oder mitkriegen im Urlaub, ja, dass sie das dann auch dann damit verbinden. Aber dieser Freiheitsgedanke, man hat so ein Brett und das Wasser und man wird geschoben und die Energie des Wassers, ja, das wird ungebrochen bleiben. Das wird auch nie abgelöst, habe ich das Gefühl. Wellenreiten ist Wellenreiten. Ja.
Wieder eine schöne Antwort.
Auf jeden Fall. Und ich wollte dir diesen Stichwort Frage einmal stellen, weil es natürlich einmal so irgendwo in die Region vielleicht passt, ne, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen mit dem Lifestyle, mit dem Spirit identifiziert irgendwo, gerade wenn man es nicht in der Nähe hat, aber halt auch, weil du so von deinem, gerade die Wake-Surf-Sessions mit deinem Kutter, die ja so wirklich so auf Longboard-Style und wirklich ganz entspannt und kein Adrenalin, sondern richtig entspanntes Surfen. Irgendwie, das verbinde ich auch ein gutes Stück weit so mit Surf-Lifestyle. Ne, das ist jetzt nicht so, ich bin jetzt ambitioniert hier unbedingt am Shortboarden oder was weiß ich was, am Manöver fahren, sondern einfach ganz entspannt dieses Hobby so ein bisschen ausüben. Und da passt deine Antwort ja super rein. Ne? Das ist einfach das Gleitgefühl.
Ja, ich merke auch schon bei den Leuten, die kommen, so dieses Gefühl, wenn jemand etwas länger auf dem Brett steht, ja, kennt er mit Sicherheit auch, ja, wenn du eine Welle surfst, mal ein bisschen länger als 3 Sekunden, dann geht das Grinsen ja danach dann irgendwie gar nicht mehr so richtig weg, ja, und vielleicht ist dieser Spirit auch da rausgekommen, also ich habe dieses Gefühl ist da ganz besonders, finde ich, ja, dass man wirklich, wenn man ein bisschen länger auf dem Brett steht, mit dem Foil stehst du ja ewig drauf, ja, da hast du diesen Belohnungseffekt, der ist da nicht ganz so. Auch, aber beim Surfen ist es schon etwas schwieriger, einfach mal eine Welle zu kriegen. Und wenn du sie dann hast, dann ist dieser Effekt danach schon geil, ja. Kennt er ja. Und wenn die ja länger stehen, desto mehr grinsen sie. Das ist so meine Erfahrung und das nimmt mich natürlich auch immer mit. Vielleicht kann man das auch als Spirit bezeichnen, ja. Ich weiß nicht, ob der da herkommt. Aber das ist ein tolles Gefühl, wenn man auch die anderen sieht, wie man diesen Spaß teilen kann einfach. Ja. Und diese Freude, die die Leute dann auch haben, wenn sie Wellen geritten sind, macht den Sport, finde ich, schon auch sehr, weiß nicht, einzigartig. Will jetzt nicht andere Sportarten irgendwie unter den Teppich schieben, aber das ist schon toll beim Surfen. Ja. Besonders ausgeprägt.
Ja. Ja, pass auf, ich habe auch noch ein Stichwort, ist mir jetzt gerade eben tatsächlich super spontan eingefallen. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, aber das passt gerade gut rein. Foilen als Reichensportart.
Ja, das Dilemma habe ich natürlich oft, wenn mich die Leute nach Material fragen. Weil du hast beim Material schon große Unterschiede im Preis und also ich würde es grundsätzlich sagen, nein. Also es ist kein Reichensport, fangen wir mit Foil Pumping, was ja das Minimalistischste ist im Foilsport, weil man hat relativ wenig Material, man hat nur ein ganz kleines Board. Wenn ich die Sachen, die ich jetzt selber baue, die Foils, die wiegen dann komplett mit Board, alles zusammen unter 5 Kilo. Ist ja handlich, es macht wirklich, ja, ist dann eigentlich entspannt. Man kriegt auch günstige Sets, weit unter 1000 Euro, wo man auch starten kann. Aber was ich halt merke so bei den Leuten, dass natürlich gerne immer nach einem noch geileren Flügel gesucht wird. Das muss immer noch ein bisschen effizienter sein, es muss noch schneller gehen oder noch weiter, man muss länger pumpen können. Ja, dann wird noch ein kleiner Motor rangeschraubt. Also das beobachte ich schon viel, dass natürlich alle immer noch nach noch mehr suchen. Ich versuche da ein bisschen minimalistischer zu bleiben. Und wenn man das macht, dann ist es kein Reichensport. Aber kriegt natürlich mit, dass dann auch sehr viele sehr, sehr viel Geld ausgeben, ja. Grundsätzlich ist die Reisekosten beim klassischen Wellenreiten oder auch bei vielen anderen Sportarten und vom Material her würde ich sagen, ist das alles deutlich teurer wie beim Vollpumping auf jeden Fall und auch teilweise auch mehr wie Vollsurfen. Also ist Reichensport, würde ich es nicht sagen. Nee.
Ja, das ist eben genau das, wo ich drauf raus wollte, weil das Foil-Pumping ist hier auch ein echt großes Ding und so, und das hat echt, ich kenne Leute, die betreiben das auf so einem günstigen Level, wo man dann echt diesen reichen Aspekt rausnehmen kann. Also ich kenne Leute hier, die nehmen einfach Holzbretter und machen halt hier Finboxen rein.
Ja.
Oder ich kenne auch Leute, die nehmen alte Wakeboards, schneiden die einen Ticken ab und nehmen die dann als Board und dann kaufen die sich einen günstigen Gong-Wing. Also Gong ist so eine billige Firma für die Leute, die das nicht kennen. Aus Frankreich, Spanien, ich weiß gar nicht, wo die genau her sind. Und dann hat man eigentlich ein super günstiges Setup. Ein Wing von Gong, ein Holzbrett oder ein altes Wakeboard oder was auch immer und los geht's eigentlich.
Ja, dann bist du bei 600 Euro schon dabei, genau. Und so ein Holzbrett ist ganz gut, dass du es ansprichst, ja, weil vielleicht hören noch viele zu, die damit anfangen wollen. Für die ersten Monate und die ersten Sessions ist mehr Gewicht an Bord gut, ja, weil das Brett dadurch ruhiger läuft und das eiert nicht so schnell zur Seite. Also man hat ein bisschen besseren Geradeauslauf, was dann am Anfang deutlich hilft. Also später ist es natürlich effizienter mit einem leichten Bord, aber so ein Holzbrett ist für den Einstieg geil, super, ja.
Für mich ist ja so Rich Kid Sport auch immer nicht unbedingt die Anschaffung von einmaligem Equipment. Das denke ich, wenn das nicht total ausufernd hoch ist, kriegt das jeder, der es wirklich will, wahrscheinlich irgendwo an einem Punkt seines Lebens mal hin, sich da eine Grundausstattung zu besorgen. Die Folgekosten sind so ein bisschen die Sache, denke ich mal. Und da ist, denke ich, ist so gerade sowas wie Fäulen oder ähnliche Sachen, die man auf dem See oder so betreiben kann, dann ja dann irgendwo günstiger geht es dann ja nicht mehr
letztendlich. Ja, ein guter Freund von mir aus Magdeburg, der fährt dann mit dem Fahrrad mit seinem Foil los, hat auch ein selbstgebautes Holzbrett drauf. Der macht das jetzt schon ein paar Jahre und hat immer noch, den ersten Foil benutzt er immer noch. Also der hat halt einfach Spaß dran, ja. Ist auch ein Skater, also ein sehr Minimalist von Hause aus auch und geil, ja. Also das geht schon. Man hat halt wirklich diesen Surfspaß, ja. Den er halt auch. Er ist eigentlich auch gerne mal Longboarder, kommt aber selten dazu und das Vollpumping kann er halt regelmäßig machen. Ab und zu kommt sogar eine Welle am Kanal, wenn die Schiffe da langfahren. Und das ist schon eigentlich ein Sport, den fast jeder machen könnte. Ja. Zumal es auch sehr umweltfreundlich ist, muss man auch sagen, wenn man ja die Reisekosten oder den Reiseaufwand gar nicht hat. Ja.
Dann schmeiße ich das letzte Stichwort noch rein. Und zwar eins, das auch speziell auf dich wahrscheinlich gut passt und wo das dann auch die Überleitung zu nochmal wieder zum Material ist, nämlich DIY.
Das was?
DIY.
Oh, jetzt.
Do it yourself.
Ach so, ich bin Fremdsprachenlegastheniker. ja, natürlich mein Ding. Ich bin Sternzeichen Biber. Also wenn es nichts mehr zu bauen gibt, dann baue ich trotzdem weiter. Also ist irgendwie, ich kann nicht anders. Und so ging es mir dann auch natürlich sofort, nachdem ich einige Surfboards auch geshaped hatte, mit als Two-Wave losging, habe ich beim Foilen, als das Foil-Pumping so hochgeploppt, was heißt hochgeploppt, eigentlich ist es ja danach erst hochgeploppt. Ich habe praktisch die Foil-Surfer gesehen am Meer. Und dann haben die Wellen mit einmal verbunden miteinander und in dem Augenblick habe ich gedacht, oh, das ist ein eigener Sport. Dann pumpen die von einer Welle in die nächste und dann habe ich gedacht, naja, das Pumpen, das geht ja hier auch ohne Welle denn. Da gab es dann auch noch gar keine Dockstarts und im gleichen Augenblick habe ich auch angefangen, den ersten Foil zu bauen und dann so nach und nach meine Erfahrung gesammelt, wo die Reise hingeht für mich, ja. Also macht schon Spaß, aber do-it-yourself mit Foils ist nochmal deutlich komplexer wie mit Surfboards, weil so viele Zusammenhänge sind, also Board must der Rumpf, also die Fuselage unten, das Verbindungsteil zwischen den großen und den kleinen Flügel. Die Länge spielt eine Rolle. Der kleine Flügel hinten, der große vorne. Und beim großen Flügel vorne hast du dann auch nochmal allein beim Frontwing deutlich mehr Parameter als auch nochmal bei einem Softboard. Also ist die Sache dann schon sehr, sehr komplex, wenn man da anfängt, selber zu basteln. Ja. Aber ich boxe mich da mal gerne durch, probiere alles aus und irgendwann fügt sich das dann. Ja,
ja, spannend auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob du es eben schon erwähnt hast. Was ist denn dein beruflicher Hintergrund, dass du da so technisch dann ja doch versiert bist und dich da so reingefuchst hast in alles? Hast du da irgendwo Anknüpfungspunkte?
Nee, ich bin gelernter Elektriker, war dann einige Jahre im Vertrieb, also Basteln war halt einfach schon immer Hobby schon. Und als kleiner Junge, und dann, das war noch DDR, also die Wende war, als ich 14 war, da hatte ich mein erstes Motorboot, aber das war so ein Motor mit so einer ganz langen Welle, so wie man manchmal aus Asien kennt, ja. So, wie selbst zusammengeschraubt, den hatte ich dann irgendwie mit 9 oder 10 dann so frisiert, also war ein kleinerer Motor, aber den habe ich dann so hingekriegt, dass das Wasser hinten vom Boot abströmt, ja, das hat mich so fasziniert. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen. Also irgendwas, was durchs Wasser strömt und da schlafe ich jeden Abend mit ein, mein ganzes Leben. Also irgendwie weiß, lässt mich da einfach nicht los. Ja. Wenn irgendwas umströmt wird, dann interessiert es mich. Ich habe noch nie was berechnet bei Foils oder auch bei Boards. Gar nicht. Also alles nach Gefühl. Aber wenn man halt viel ausprobiert und auch ja auch gekauftes Material von anderen Leuten dann auch öfter probiert, dann, ja, dann hat sich das so nach und nach dann gefügt. Und dann shape ich die dann quasi auch aus dem komplett aus dem Bauch raus, die Flügel, ja.
Ja.
Weiß natürlich jetzt, worauf es ankommt, aber hab keinen technischen Hintergrund oder auch irgendwie da studiert in die Richtung gar nicht, nee.
Spannend, ja.
Vögel beobachtet, ja, also das hilft am meisten. Da gibt es bei YouTube schöne Videos, wie man Vögel, hatte ich vorhin schon kurz genannt, so diese Slow-Motion-Videos, da kann man ganz gut sehen, Vögel, die schneller fliegen, die haben andere Flügel wie die langsamer fliegen, da kann man sehr, sehr viel draus ableiten, ja.
Ja. Bionik ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe, ne? Das ist geil, finde ich mega spannend, ja.
Hört sich aber wieder so technisch an, also ja. Nichts untermauern, immer so was gesehen, getestet, probiert und auch wenn ich jetzt einen anderen Frontwing oder einen neuen Foil irgendwie gebaut habe, ja, meistens musste ich den noch 3-4 Mal umbauen, bis er dann auch gut gefahren ist. Also, aber die fahren noch viel eher, als man denkt. Also ich will jetzt auch nicht die Lust verderben auf selber basteln. Die meisten kann man wirklich relativ schnell fahren und surfen. Das funktioniert. Wenn der oben ein bisschen dicker ist wie unten, dann fährt er auch. Aber wie gut er fährt, ist daher die Frage. Das ist so ein bisschen das Schwierige dann, ja. Und da bin ich nie zufrieden.
Ja, das sowieso, man ist nie zufrieden. Also ich bin ja selber auch Shaper und baue Bretter, also, weil wir kennen uns ja tatsächlich auch noch gar nicht. Und ich bin auch nie zufrieden. Und meine Freunde sind immer, hey, was hast du da für ein geiles Brettboard? Und ich sage immer, boah, nee, ey, da muss ich vorne deutlich Volumen aus der Nose nehmen und ach, das Fit-Placement, ja, das ist scheiße und ah.
Ja, aber das ist dann, aber das ist auch das nächste wahrscheinlich, ja?
Ja, ja.
Geil. <Geiler. lacht>
Ja, vielleicht hat es jemand von euch gemerkt, wir sind heute ein bisschen in Verzug mit der Veröffentlichung der neuen Folge, da wir direkt am Morgen des Erscheinungstages aufgenommen haben. Vielleicht bist du ja jemand von denen, die tatsächlich schon sehr früh immer auf die Folge warten. Diese Leute soll es auf jeden Fall geben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und weil wir so knapp dran sind, gibt's heute auch einen kurzen, knappen Werbeblock alleine von mir eingesprochen, weil Fabi tatsächlich auch schon gleich wieder weg musste. Ich möchte auf jeden Fall heute noch einmal dran erinnern, nächste Woche startet ein kleines Community-internes Gewinnspiel in unserer WhatsApp-Gruppe der Surf-Karawane. Das ist unsere kleine Community, mit der wir vieles vorhaben, auf jeden Fall in diesem Jahr bereits, vor allen Dingen aber in der Zukunft Surftouren unternehmen möchten und auch alle möglichen Dinge hier so als Landlocked-SurferInnen zusammengestalten wollen. Mehr dazu wird es auf jeden Fall dann spätestens nach der Sommerpause geben. Ich kann schon mal stolz verkünden, dass mittlerweile nicht nur noch eine rein männliche Gruppe ist, sondern weil jetzt mittlerweile auch 2 Frauen in unseren Reihen begrüßen dürfen. Hat mich ganz besonders gefreut. Liebe Grüße gehen raus an Annabelle und Steffi. Und wie in den letzten Folgen schon angekündigt, in der nächsten Woche startet ein kleines Gewinnspiel, das erste, das dann community-intern stattfinden wird. Der liebe Mitch von It's on Zink, der ja auch schon Stammgast hier im Podcast war, verlost 2 Döschen Zinkcreme innerhalb der Community. Von daher, wenn du sowieso drüber nachgedacht hast, mal auf der Suche nach neuen Surf-Buddies zu sein, mit denen du was zusammen unternehmen kannst und vielleicht einfach Gleichgesinnte zu finden, dann schließ dich uns doch an und dann rutschst du nächste Runde gleich noch in die erste von zukünftig bestimmt mehreren Verlosungen mit rein. It's on Zink sei dir natürlich auch generell für deinen kommenden Urlaub oder auch einfach für einen Trip zur Welle bei Two Wave oder sonst wo ans Herz gelegt. Für alle Wassersportarten auf jeden Fall super geeignet. Zinkcreme hält sich gut im Gesicht, im Gegensatz zu chemischer Sonnencreme deutlich effizienter. Es ist ein sehr pflegendes Produkt, dermatologisch entwickelt, ist sogar wundheilend. Wir haben es in den ganzen letzten Folgen immer mal wieder angesprochen und es poppt immer wieder auf. Ein tolles Produkt. Selber haben wir es beide schon ausprobiert, Fabi und ich, und sind da voll überzeugt. Mit dem Rabattcode SURFPODCAST erhältst du 10% auf dein Döschen Zinkcreme. Findest du alles in den Shownotes, guck da gerne mal rein. Ich verlinke euch auch die Episode mit dem Mitch zum Thema Sonnencreme nochmal in den Shownotes. Wo du das auf jeden Fall auch super gebrauchen kannst, ist bei allen outdoor stehenden Wellen. Und da das ja nun auch wirklich so das klassische Landlock-Ding in Deutschland derzeit ist, würde ich sagen, das Rapid Surfen sei dir auch hier empfohlen. Vielleicht brauchst du ja dazu noch das nötige Material oder immer mal was Neues. Gerade das Thema Finn ist ja so eine Sache, was schnell kaputt geht, oder auch das Brett durchaus mal. Schau doch mal beim Rapid Surf Shop in Hannover vorbei. Natürlich gerne auch beim Online-Shop, musst nicht extra nach Hannover fahren. Ist der erste reine Rapid Surf Shop Deutschlands. Auch den hatten wir schon im Podcast-Interview. Die Episode dazu verlinke ich dir ebenso in den Shownotes. Und du bekommst dort auch 10% Rabatt mit dem Code SURFPODCAST. Zählt für alles, außer auf Surfboard selber, weil da leider die Marge so gering ist, dass der liebe Pete uns da keinen direkten Rabatt für geben konnte. Es sei aber auch gesagt, dass du mit allen Rabattcodes, die du bei uns wahrnimmst, uns im Podcast unterstützt. Wir kriegen also auch eine Provision und du sorgst dann also dafür, dass wir diesen Podcast auch weiter in der vorhandenen Form fortsetzen können. Dafür sei natürlich auch allen schön gedankt. Ja, zu guter Letzt natürlich auch wieder noch der Dank an Markus von Freaks of Fashion für das aktuelle Titelbild. Das habe ich tatsächlich auch aus seinem Instagram-Archiv genommen. Also super coole, kreative Idee, wie ich finde. Das ist tatsächlich mit so einem Abrisspappe, die dann quasi das Wasser darstellt und da irgendwie ein Foiler, ein Wingfoiler reingekritzelt. Zeigt die Kreativität und der Herangehensweise von Markus und seinen Projekten. Schau doch mal bei ihm auf der Website oder bei Instagram vorbei, alles in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht als besonderer Hinweis in dem Zusammenhang heute nochmal für alle, die im Norden situiert sind. In Bremen wird es am 3.6. eine kleine Ausstellung mit allen möglichen Werken von Markus geben. Das ist die Sei-Du-Ausstellung von Rock und Wurst, so heißt auf jeden Fall auch der Instagram-Account von Markus Kumpel, der das Ganze betreibt. Wie gesagt, 3.6. Vernissage mit Arbeiten von Marley, was Markus sein Künstlername ist. Schaut doch da gerne mal vorbei, wer in der Nähe von Bremen ist, lohnt sich bestimmt. Gibt's immer viel zu entdecken bei ihm. So, weiter geht's mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, cool. Wie ging's denn mit Two Wave los eigentlich mit dem Projekt? Du warst wahrscheinlich dann Elektriker, da in dem Bereich gearbeitet. Und wann kam die Idee, das zu starten? Und wenn ich es jetzt richtig sehe, ist es auf jeden Fall mittlerweile dein Vollerwerb, ne?
Na, Vollerwerb nicht. Also ich habe noch ein bisschen andere Jobs noch, aber so für den Sommer ist es schon das Hauptgeschäft auf jeden Fall. Wobei dadurch, dass ich hier so im Outback bin, ist der Zulauf natürlich eher Wochenende. Und dann unter der Woche ist es dann zu schwer, hier die Leute dann auch zu einer längeren Anfahrt zu bewegen. Ja. Da wäre es dann in Berlin oder Hannover oder so ein Ballungszentren natürlich einfacher. Aber wir haben mal eine tolle Location hier. Ja, dazu gekommen ist es eigentlich durchs Wakesurfen, weil ich halt vorher diesen Spirit, den ich vorhin so beschrieben habe, so den, der da auf dem Boot immer ganz cool war beim Wakesurfen. Aber da sind die Boote halt offen, ja, man war halt sehr schön wetterabhängig und dann hatte ich gedacht, naja, wenn man sowas jetzt gewerblich betreiben möchte, also anbietet richtig, dann wäre es schon cool, wenn man erstens nicht so dicht am Auspuff ist, das nervt manchmal beim Wakesurfen ein bisschen, wenn der Verbrauch weniger Boote, die haben eine sehr, sehr ungünstige Wasserlage beim Wakesurfen, wir haben immer eine halbe Stunde, gute 20 Liter auch mal verbraucht oder 15 bis 20 Liter in einer halben Stunde gehen da schon mal durch, wenn man je nachdem, was für ein Boot. Ja, also manche werden jetzt sagen, ah ja, es geht ja auch weniger, aber naja, wenn die Welle eben groß sein soll. Und dann hat mich das irgendwie dann dazu getrieben, weil ich dann auch Ideen hatte, wie man es cleverer gestalten könnte, wenn man ein Boot nur dafür baut. Ja, die Wakesurf-Boote, die jetzt einige kennen, die sind ja auch für höhere Geschwindigkeiten gebaut. Das heißt, da kann man dann auch Wasserski, Monoski, barfuß fahren sogar. Interessiert die Wakesurfer natürlich gar nicht unbedingt. Aber wenn jetzt so ein Boot viele Geschwindigkeitsbereiche hat, dann ist der Propeller anders ausgelegt, der Bootsrumpf anders ausgelegt. Mhm. Entscheidet man sich für einen ganz konkreten Geschwindigkeitsbereich bei einem Wasserfahrzeug, dann kann man die Effizienz unglaublich steigern, also ums 20-30-fache. Also nicht nur irgendwie ein bisschen runter, sondern wirklich enorm. Und das war eigentlich die Grundidee, wenn ich es schaffe, dass ich an einem halben Tag so vielleicht nur 25 Liter, 30 Liter verbrauche, da sind wir jetzt sogar deutlich drunter, dann ist die Sache auch, wenn da 8 Leute dann 3 Stunden surfen können, eigentlich geil. Ja. Und das hat mich dann auch so ein bisschen angetrieben, das ganze wetterfest zu machen. Jetzt ist ein Dach drauf oder war es gleich von Anfang an so geplant. Dann konnte ich auch die Longboards dadurch gut transportieren und für eine größere Gruppe, also bis zu 8 Leuten, quasi das Surfen einfach ja, umweltfreundlicher auch anbieten und effizienter auch im täglichen Betrieb, ja, also wenn man es jetzt auch gewerblich machen möchte. Der Nachteil war natürlich, wenn man jetzt die hintere Welle surft, also das klassische Wakesurfen ist ja direkt hinterm Boot. Wir sind jetzt etwa so 17, 18, fast 20 Meter hinterm Boot, je nachdem, wie schnell wir fahren. Da hat die Welle nicht ganz so viel Druck wie beim typischen Wakesurfen. Deswegen nehmen wir halt auch eher größere Boards. Aber die Technik, die wir dann anwenden auf dem See, dass man abwechselnd immer zu zweit reingezogen wird, das hat sich so bewährt, dass wir dann bei 8 Leuten das trotzdem hinkriegen, dass jeder so gut 20 Starts hat. Mit 20 Starts und jeweils 300 Meter kommt man dann ja auf fast 6 Kilometer surfen. Bei 8 Leuten. Jeder. Ja, und dann ist einfach, ich denke immer so, wenig verbrauchen und viel dafür haben oder kriegen, ist nicht doof. Und das war damals auch schon so der Antrieb, weil ich bei den Booten, die man so von der Stange kaufen konnte, einfach überhaupt nicht gesehen habe. Mhm. Ja. Da ist dann eher der Lifestyle halt, großes Motorboot und so, der spricht halt auch viele an. Ja, ein großer V8-Motor und so, da sind ja viele auch immer noch heiß. Das hat mich da, ja, das wollte ich eigentlich so ein bisschen gegensteuern, auch mit meinem Konzept. Ja.
Allerdings. Das war tatsächlich sogar eine Frage, die ich an dich hatte, weil ich auch die Erfahrung hatte, weil mein Bruder hat auch immer schon irgendwie Motorboote und so und ich bin dann, weil ich eben Skateboarder bin ich immer beim Wakeskate hinten dran einfach irgendwie gefahren und sobald ich mit diesem scheiß Wakeskate da dran kam, bin, hat das Ding das Doppelte an Sprit braucht irgendwie. Und dann war das immens, ey, du hast die Tanknadel anschauen können, wie die runtergeht.
Ja.
Und es finde ich total spannend, dass du dich da dann quasi hinsetzt und sagst so, okay, nee, das kann es nicht sein.
Mhm. Ja, aber das Boot kann natürlich auch nur das, ja. Also der Surfkutter, der fährt jetzt auch wirklich nur 18 km/h. Also bei Surfen haben wir meistens so um die 16,5 km/h, die wir fahren, also relativ langsam. Und wenn man dann genau den Propeller, das Drehmoment vom Motor und alles genau darauf abstimmt, auf eine Geschwindigkeit, dann ist das gewaltig, ja, weil da unglaublich viele Verluste am Propeller sind. Da, wo ihr vielleicht gefahren seid, wird, wenn es ein kleiner Benzinmotor war, irgendwie, weiß nicht wie groß.
Aber war ein V8, deswegen war relativ groß.
Okay, ja. Naja, aber trotzdem ist der Propeller dann auch mit Sicherheit für 50, 60 km/h ausgelegt. Und am Propeller sind ja auch Foils quasi, ja, also Propeller, das war eigentlich meine erste Feuererfahrung, als ich den Propeller damals weiterentwickeln musste mit einem Hersteller aus Rostock. Da haben wir 3 Stück gebaut, bis ich den hatte, den ich brauchte. Und jetzt ist da halt ein Propeller dran wie ein Hafenschlepper fast. Ja, also riesengroß im Durchmesser. Und dadurch ist es dann auch so effizient. Aber ermöglicht dann halt, wie gesagt, jetzt kein Wakeboard. Da haben gleich ganz viele gefragt, weil ich dann auch so viele kannte, auch aus der Szene. Aber das ist alles dann natürlich nicht möglich gewesen. Ja, man ist dann schon eingeschränkter. Aber es macht total Sinn bei so vielen Betriebsstunden, ja.
Ich finde das richtig cool, dass es dann auch so spezialisiert darauf ist und dann gerade, dass das Boot dann halt auch entsprechend langsam fährt und es kommt ja dann komplett mit diesem Gesamtkonzept, wie ich es so rauslese, ne? Dass du halt einfach irgendwo surfen ohne schrecklich viel Adrenalin und eine super gute Stimmung auf dem Boot. Ne? Ist ja dann auch, wenn du dann längere Zeit mal sitzt auf dem Boot und zuguckst, dann ist ja auch kann man ja viel drumherum machen. Ne? Das ist dann ja auch Surf-Lifestyle wieder.
Bei unseren Surf-Trips jetzt bei Two Wave, sind ja alle gleichzeitig im Wasser. Also man hängt eigentlich im Wasser wie im Line-Up. Dann habe ich auch in dem Surfkutter einen Schalldämpfer verbaut. Das heißt, außen im Wasser, die Surfer nehmen das Boot kaum noch wahr. Ja, wir haben 2 Treffpunkte und die nicht dran sind, sind dann immer jeweils an den Treffpunkten. Dann ist eine Surfbahn so knapp eine Minute. Zieh die 2 Leute rein in die Welle, die surfen die ab. Dann halte ich an, drehe auf der Stelle und ziehe die nächsten 2 raus. Die paddeln dann quasi mit dem Board zu den Seilen und werden direkt wieder rausgezogen. Wir wechseln uns dann mit den Bootsfahrern ein bisschen ab, ja, weil das natürlich manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn du dann 80 Bahnen in 3 Stunden fährst. Aber ja, weil das ist trotzdem cool. Also im Wasser nimmst du das eigentlich eher so ja, fast so ein bisschen wie im Line-Up war. Du kriegst das Boot dann kaum noch mit, weil auch keiner drauf sitzt auf dem Boot, außer der Fahrer und manchmal noch ein Zuschauer, der dann nur so mitkommt, ja.
Ja, schön. Und ja, das Ganze wirklich in einer wirklich freien Natur, ne, wenn du sagst, im Outback.
Also ja, haben wir Seeadler direkt bei uns drüber, immer die kreisen da, ist auch schön. Also viele, die rauskommen, die mögen es dann auch mal. Es ist schon schön, ja. Dafür sind, wie gesagt, die Wellen halt, die sind halt sehr, sehr anfängerfreundlich. Den Take-Off würde ich auch nicht empfehlen, bei uns zu üben. Bei uns kann man einfach gleich direkt surfen. Ja, einen Take-Off kann man auch mal in der Ostsee üben. Wenn du reinfällst, tut es nicht weh, die Wellen brechen nicht. Da sprechen wir halt viele Leute an, die halt am Meer auch zögerlicher sind. Die kennt da mit Sicherheit auch. Also man muss ja dann doch am Meer auch ein bisschen wollen. Ja, so, sonst wird es dann schwierig, ja, wenn du nur klein beigibst. Also du musst auch ein bisschen nach vorne denken und rein wollen. Und da spreche ich schon auch einige an, die das gar nicht so stark brauchen. Ja, die Dudes, die da das Adrenalin suchen, dann so mit unter 30 ist das bei den Männern auch nochmal natürlich viel stärker, als wenn man dann älter ist. Deswegen ist auch bei mir so das Durchschnittsalter ein bisschen höher, ja, von den Leuten, die kommen, weil halt dieses, naja, dieses richtige Hacken, was jetzt auch so die Shortboarder natürlich mögen, das ist jetzt nicht so wirklich möglich. Ja, wir hatten am Anfang so ein paar Boards gebaut, so wie große Skimboards mit einem bisschen mehr Volumen. Ja, da konnten dann auch Drehungen machen, so 360er und so weiter in der hinteren Welle, das ging schon alles. Aber ja, ist auch zu speziell und die Zielgruppe ist dann auch zu klein für so einen Freestyle-Sport, weil ich eigentlich selber ja auch so ein bisschen eher in Richtung Freestyle gehe, immer gerne. Und da war dann am Ende das Longboard schon das cleverste, weil ich da auch dann die meisten Leute abholen konnte damit. Ja. Dann interessiert dann auch viele und es ist ein sehr nettes Publikum, die Longboarder, kommt noch dazu.
Ja, ne?
Shortboarder auch, natürlich. Shortboarder auch, ja.
Ja. Aber das sind auf jeden Fall komplett, also das sind schon zwei verschiedene Typen an Surfer, ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben. Ich sehe mich ja auch mal eher als Longboarder, auch wenn ich manchmal irgendwie ein Shortboard in die Hand nehme. Aber ich finde auch, man merkt das schon im Line-Up irgendwie. Das sind überall sind das eigentlich tendenziell zwei komplett verschiedene Typen Menschen.
Ist aber vielleicht auch, wenn du es beobachtest, ein bisschen das Alter, ja. Weil wenn die Männer älter werden, dann ist das, wie gesagt, das Adrenalin nicht mehr ganz so stark im Fokus. Vielleicht spielt es auch damit dann eine Rolle. Ja.
Ja, vielleicht, ja.
Weiß ich nicht, ja. Aber obwohl, ja, es gibt auch viele junge Longboarder, keine Ahnung. Ja. Aber ich bin kein Psychologe.
Ja, genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall echt cool. Auch gerade, wenn du sagst, dass das Boot auch wirklich ziemlich geräuschneutral fährt, ne? Das ist da dann auch ähnlich wie beim Foilen, ne? Sag ich mal, ich habe auch schon mal auf der Weser bei mir hier, da sehe ich öfter mal Leute, die mit so einem Jetsurfboard oder so durch die Gegend fahren, wo ich auch mal dachte, oh, ey, das ist jetzt auch nicht meins, mit so einem fetten motorbetriebenen Ding irgendwo durch die Gegend zu hacken. Trifft dann weniger das, was ich darunter verstehen würde, glaube ich. Ne? Und da passt das ja alles ganz gut rein, auf jeden Fall in deinen Kontext.
Man muss, wenn man auf dem Wasser ist, dann mittlerweile ganz schön tolerant sein. Da gibt es viel Sportgeräte jetzt, ja, es ist unglaublich. Jedes Jahr sieht man irgendwie ein neues Sportgerät, was dann motorisiert daherkommt. Mhm. Ja, aber genau deswegen ist für mich Foilpumping eigentlich eine tolle Alternative. Man hat Bewegungssport, man kann im Wasser was machen, man ist flexibel, ist viel günstiger wie auch elektrisch oder motorbetriebene Boards, ob es jetzt ein Jetboard ist oder ein Foilboard, hier ein E-Foil oder so. Kann natürlich jeder machen, keine Frage, ich will es auch keinen ausreden, aber ja, immer höher, immer weiter, ja, hat die Welt ja auch dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Und irgendwo muss ja ein bisschen Umdenken ja auch schon wichtig. Und ich glaube, da ist vielleicht nicht so, dass man da nicht ganz so in Nullen und Einsen denkt, sondern einfach vielleicht ein bisschen probiert und manche Sachen vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen lernt, die auch minimalistischer sind. Das macht für mich Sinn, ja. Irgendwie hängen wir ja auch in diesem System drin, mit dem Kapitalismus. Und man will auch immer weiter und besser und schneller und höher und weiter. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man da anfängt, so an manchen Stellen umzudenken. Und manchmal kriegt man mehr zurück, als man vermutet.
Ja, und Effizienz ist dann ja auch eine coole Sache, wenn man einfach das.
Ja, Effizienz ist dann immer der Schlüssel. Also dann kannst du halt trotzdem Top-Ergebnisse haben, wenn man die Sache einfach effizienter gestaltet, ja.
Und da finde ich es auch mega gut, wenn da einfach jeder bei sich im kleinen Bereich anfängt. Ne? Das macht, so muss es eigentlich sein. Von daher, ja, sehr gut.
Schritt halt, ja, irgendwie. Aber irgendwie muss man ja einen Schritt machen und ich versuche es halt dann, weil als ich den Kutter dann fertig hatte und die ersten Jahre dann gefahren bin, dann hatte ich, obwohl wir so wenig verbraucht haben, das war dann pro Kopf dann so unter 4 Liter Diesel, die dann in so einem kompletten Surftrip dann weg waren. Oh, und ja. Bei 4 Liter Diesel hat man ein CO2, also circa mal 2,5, ja, dann sind es bei 10 Kilogramm CO2, die circa, ja, das Boot wurde ja auch mal gebaut, also ist jetzt, aber was nur durch einen verbrannten Treibstoff ist, das ist eigentlich okay. Also die Bahnfahrt von Berlin hierher sind auch 7 Kilo, hatte ich mal nachgeschaut. Man kann nicht komplett ohne CO2 leben, aber man kann schon bei vielen Bereichen das so ein bisschen anpassen und das macht dann total Sinn, dass man insgesamt einfach schaut, ja.
Ja, vielleicht kommen wir nochmal aufs Hauptthema Foil nochmal schnell zurück. Du hattest ja auch schon angedeutet, dass du da auch einige so Weiterentwicklungen hast, die du jetzt neu ein bisschen anbietest. Und du meintest auch eingangs schon, dass halt so entweder du hast halt mehr Speed und kommst länger voran oder du gehst mehr auf Curvigkeit, dass du dann halt ein bisschen kürzer surfst. Und erzähl doch einfach mal, was jetzt gerade so der Stand der Dinge ist bei euch, das Neueste.
Beim Foilpumping, ja, also der Trend, wie gesagt, ist gerade zu sehr, sehr breiten Flügeln. Ja, weil diese Verwirbelung außen, manche haben die vielleicht schon mal gesehen, diese Wirbelschleppen, oder haben sich gewundert, warum die Flugzeuge außen so eine großen Wingtips dran haben, die nach oben stehen, die Verkehrsflugzeuge. Da geht es eigentlich immer darum, diese Wirbel zu unterbrechen und dadurch weniger Sogwirkung dann auch zu erzielen und die Effizienz zu verbessern. Das ist natürlich bei Foils dann auch das Gleiche. Also es ist sehr, sehr stark abhängig vom Körpergewicht. Also wer jetzt zuhört und Lust hat, der sollte da sich nicht gleich beeinflussen lassen, wenn jemand sagt, das ist jetzt der beste Foil, weil es hängt schon stark vom Körpergewicht ab. Eine Frau, die 50 Kilo wiegt und auch ein bisschen sportlich ist, die braucht natürlich einen viel, viel kleineren Flügel wie jemand, der 100 Kilo wiegt und vielleicht 2 Meter groß ist. Ja. Das macht die Sache natürlich alles nicht so viel einfacher und die Hersteller sind da auch sehr vorsichtig mit Angaben, weil es ist immer ganz gut, wenn man erstmal was verkauft und der Kunde dann merkt, hinterher braucht er ja doch noch andere Flügel, dann ist man im System, dann ist man im System drin und ja, dann haben manche Leute natürlich dann ja sehr, sehr schnell noch einen zweiten und dritten Frontwing und das könnte man natürlich vermeiden, wenn die Beratung der Hersteller da ein bisschen besser wäre. Das ist auch was ich so ein bisschen anmarkern muss, dass da zu wenig Input für den Käufer und für die Kunden kommt. Am besten ist natürlich, wenn man irgendwo probieren kann, entweder beim Kumpel oder auch ja bei uns im Kurs, dann kann man auch so verschiedene Sachen mal probieren, dass man den Unterschied merkt, wobei jetzt ein Einsteiger komplett da so die großen Unterschiede dann auch nicht spürt, ja. Aber grundsätzlich so vom Fahrgefühl her ist es halt ein schmalerer Flügel, der so ein bisschen auch gewölbt ist. Man sieht es bei den Surfflügeln, die am Meer eingesetzt werden, die haben dann auch so, wenn man von vorne drauf schaut, dann haben die so eine leichte Wölbung. Die gehen dann außen etwas runter und die drehen sich dann auch richtig schön in die Wellen rein. Die werden dann beim Surfen in etwas kräftigeren Wellen auch überwiegend benutzt. Hat man so eine langgezogenen Wellen, wie beim Downwind, also langgezogene Windwellen oder auch auch klassische Wellen, die dann weiter draußen laufen. Da sind hier, da ist ja das Face dann auch noch deutlich langgezogener. Wird ja dann erst vorne am Strand dann ein bisschen steiler. Da kann man dann halt mit ja auch breiteren Flügeln dann auch fahren, wenn die ein bisschen schnittiger vom Profil ausgelegt sind. Das Profil spielt eine große Rolle vom Foil, also der Querschnitt, wenn man es aufschneidet. Damit wird so ein bisschen der Geschwindigkeitsbereich festgelegt, auch von dem Foil selber. Das heißt, wenn an der Unterseite eine stärkere Wölbung nach innen ist, dann ist sehr viel Auftrieb. Man sieht es, ist ein schöner Vergleich, dann versteht es auch jeder vielleicht ganz gut. Bei Flugzeugen, wenn man am Fenster sitzt und die Klappen gehen hinten runter von den Flügeln, ja, das ist aber nur beim Start. Wenn er dann schneller wird, der Flieger, dann gehen die Klappen wieder hoch. Haben bestimmt schon viele mal gesehen. Hm. Und so kann man halt das Profil von einem Foil auch der Geschwindigkeit dann genau anpassen.
Wenn es nach unten geht, dann wird es langsamer, oder? Weil das sind ja Bremsklappen am Flugzeug, oder?
Genau, dann ist der Geschwindigkeitsbereich langsamer, aber im langsameren Bereich dafür dann auch effizienter. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und wenn du jetzt etwas schnellere Wellen surfen willst, da hängt dann auch von den Spots ab natürlich. Dann sind Profile ganz gut, die unten nicht zu stark nach innen gewölbt sind oder eher gar nicht. Sogar noch ein bisschen in die andere Richtung, also nach außen. Da sind die Geschwindigkeitsbereiche dann höher. Und insgesamt in der Breite wird es dann auch schwieriger, den zu kontrollieren, wenn die Geschwindigkeit zunimmt. Und beim Foil Pumping, das ist jetzt so, das ist das, was, wo ich jetzt, sag mal, am meisten Erfahrung habe. Bei dem anderen muss ich dann auch passen, bei genauen Profils, weil ich da einfach zu wenig probiere. Bei mir ist so der Bereich, wo ich mich jetzt so spezialisiert habe, so bis 25 km/h. Das heißt, ich will einerseits gut starten können, gleichzeitig aber irgendwie auch über 20 km/h kommen, weil es einfach mehr Spaß macht. Also so 15 km/h, was so die sehr, sehr effizienten Foils sind, also effizient in Anführungsstrichen, also effizient auf diese Geschwindigkeit. Ich nenne es mal eher so, also Foils, mit denen man lange fahren kann. Ja, die sind dann sowieso langsamer. Die haben meistens dann eine stärkere Wölbung an der Unterseite. Ja, wenn man jetzt einen sehr effizienten Foil haben möchte, der über 20 fährt, also auch zügiger ist, da muss man dann schauen am Profil, dass der unten nicht zu stark nach innen gewölbt ist an der Unterseite, dann wird er schon schneller. Ja. Es gibt noch sehr viele andere Faktoren, aber das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten, die man da dann so im Geschwindigkeitsbereich dann berücksichtigen muss. Und mich interessiert eigentlich der so knapp über 20, der Bereich, da sehe ich halt noch sehr viel Potenzial, weil dann auch Freestyle-Möglichkeiten da sind, also Ollies mit Grabs und so weiter. Als Skater wirst du da ganz heiß, wenn du da wahrscheinlich die Möglichkeiten siehst, die da wahrscheinlich auch bald kommen. Aber die Szene hat noch nicht so viele Freestyler. Also da fehlt es noch ein bisschen und deswegen bieten die Hersteller da auch noch recht wenig an. Allerdings.
Aber man sieht es langsam immer mehr. Also bei den Wingfoilern ist es ja schon gängig, dass man mal kurz irgendwie abhebt und mal irgendwie einen Grab oder so macht. Also sich hier oft an den Szenen.
Ja, so. bei den Wingfoilern, da hast du aber dann auch schon Leute, weil da sind ja auch wirklich Tricks bei, wo dann Adrenalin wieder eine große Rolle spielt. Da hast du dann auch die jüngeren Leute. Ja, und jemand, der mit 20, Mitte 20 da Gas gibt, der kommt auch schneller vorwärts, der macht schneller irgendwelche coolen Moves. Und beim Wingfoilen ist dann immer noch so ein bisschen Adrenalin bei. Beim Foilpumping lockt die Jüngeren noch nicht ganz so hinterm Ofen vor, weil diese krasseren Sprünge und so, die sind einfach noch nicht sichtbar. Ja, es gibt ein paar Sachen. Ich habe sehr viel an den Starts erstmal experimentiert die letzten Jahre. So den Tomahawk, den hatte ich dann entwickelt, wo du dann den Foil überm Kopf hast und nach vorne rennen kannst und dann nach vorne reinschmeißt. Oder den Twister, wo du den so reindrehst. Also da, ja, so als Skater kennst du ja auch so den Take-Off, denn wenn du jetzt im Funpark irgendwo startest oder so, ja, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und da ist beim Vollpumping schon echt Potenzial. Aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig, dass da jetzt die Jüngeren jetzt so richtig heiß werden. Und es ist auch etwas schwierig, wenn jemand einsteigt und will sich den Foil so ausrichten, dass er dann auch Freestyle-tauglicher wird. Weil es einfach halt leider so ein bisschen komplex ist, das Ganze. Das bremst den Sport noch ein bisschen, weil dann, ja, entweder müsstest du dann schon wieder einen anderen Mast kaufen, einen anderen Frontwing oder den Riggerwing anders einstellen. Ja, aber wie soll man den einstellen? Und dann ist auch sehr viel Foiler-Latein im Netz, wo dann die Leute dann auch teilweise dann mehr verunsichert werden, weil es dann einfach nicht so funktioniert. Manchmal alleine schon wegen dem Körpergewicht, ja. Was dann nicht berücksichtigt wird. Also ja, da hilft dann mehr oder weniger nur viel probieren oder einfach mal da hinkommen, wo Leute sind, die es schon eine Weile machen. Hab auch öfter mal welche da, die schon gut fahren können und andere Starts üben wollen. Gerade jetzt zu den Tomahawk und Twister, weil das so ein bisschen Freestyle-Optionen sind. Aber jetzt mit Jumps, Ollies und Grabs, da ist es jetzt wirklich in den Kinderschuhen. Ich habe das schon geschafft. Aber ja, werde jetzt dieses Jahr auch 50. Ich kann jetzt nicht mehr so oft fahren wie früher. Das nervt so ein bisschen, ja, weil die Regenerationsphasen länger werden und dann kommst du auch nicht mehr ganz so schnell vorwärts wie so ein jüngerer Dude. Da würde ich mich freuen, wenn da noch ein paar mehr heiß werden. Aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also ich denke, da kommt noch einiges. Der Sport ist noch lange nicht am Ende. Also da ist unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Ja.
Das ist aber der komplette Surfsport, ja. Also ich finde, das kann man ja auf den kompletten Surfsport umsetzen. Also das ist, ich glaube, das wird nie am Ende sein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da ein Ende gibt. Da kommt immer irgendwie was dazu wieder.
Ja, also beim Foilpumping würde ich mich sehr freuen, wenn es jetzt dann in die Richtung geht. Also ich weiß sicher, dass es möglich ist, was man wirklich Foils bauen kann. Ich habe jetzt auch schon 2 oder 3 mittlerweile da, die auch springen, die sich gut springen lassen. Das Schwierige ist dann auch immer das Weiterfahren. Also man muss manchmal am System wirklich was basteln. Ich habe dann hinten die Rümpfe flexibel gebaut, aber nur in eine Richtung. Sowas kriegt man jetzt noch nicht so richtig zu kaufen. Aber da merke ich, einfach nur das Eintauchen des Foils zu verbessern, dass man danach wieder weiterpumpen kann. Ja, das sind so eine ganz einfachen Dinge, also klingt einfach. Aber wenn die Probleme noch mehr gelöst werden und da vielleicht noch mehr rumexperimentieren, dann geht es auch mit dem Freestyle durch die Decke. Also machbar ist da schon eine ganze Menge. Es wurde auch schon Backboy gesprungen beim Foilpumping. mit weiterfahren. Also ich denke, dass es jetzt noch so ein kleines bisschen auch so am Material liegt. Man müsste irgendwann vielleicht so ein Decathlon-Set kriegen oder so, also so richtig schön, so ein Teenager-Ding, weißt du, was preiswert ist, so wie du vorhin gesagt hast, wie von Gong oder so, wo die Jungs dann das kaufen können und die wissen, okay, das ist jetzt für Freestyle, ist kompakt und klein, lässt sich gut transportieren und da kannst du auch mit springen, coole Starts machen. Sowas fehlt noch ein bisschen. Ja.
Kann man bei dir, wenn man vor Ort ist, also man kann ausprobieren verschiedene Sachen wahrscheinlich und
ja.
Kannst also du Kaufempfehlungen geben danach, was für die entsprechend das Richtige wäre?
Ja, ich mach's, bin aber jetzt nicht herstellergebunden. Ich hatte eine 2-3 Jahre mit einer Firma zusammengearbeitet aus Berlin. Die gibt's leider jetzt nicht mehr. Da waren meine Visionen noch ein bisschen größer eigentlich, gerade für den Freestyle-Bereich. Aber naja, die Interessen gehen auseinander. Und man muss auch mal den Marktnachfrage natürlich sehen. Also der Markt fragt gerade nach, wie lange kann ich denn fahren? Das ist immer so die erste Frage, was der Großteil der Käufer jetzt umtreibt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da jemand anfangen will und fragt, ja, kann ich jetzt damit auch den Ollis springen? Das ist jetzt so ein bisschen meine Vision, die vielleicht auch noch ein paar haben und auch ein paar Dudes auch probieren. Momentan sind es dann auch eher die Foil-Surfer, die Cracks, die dann am Meer schon gut sind, die dann, wenn sie keine Wellen haben, am Hafen irgendwo dann ein bisschen Action machen und da mal gute oder coole Sachen raushauen. Ja, aber wo muss man jetzt dann gucken, wo die Reise dahin geht, ja. Ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du nochmal gefragt?
Ja, ob du Kaufempfehlungen dann einfach
so
gibst.
Ja. Ja, also so ein bisschen. Ich achte bei Kaufempfehlungen, bei Einsteigern achte ich persönlich eigentlich so ein bisschen aus Surfschulsicht immer auf Sicherheit, weil ich halt auch viele schon da hatte, die mit komplett zerschlitzten Anzügen ankamen, weil sie einen ganz, ganz breiten Flügel gleich hatten, der außen super spitz war. Klar, ist breite macht die Effizienz, auch beim Starten, macht es ein bisschen einfacher, aber nur dann, wenn man einen guten Startblock hat. Ich setze dann eher auf Technik. Wir haben auch einen Trockentrainer im Kurs, dass man, wenn man eine gute Grundtechnik hat, kann man einen bisschen kleineren Foil auch starten. Also man braucht dann etwas mehr Volumen und auch ein bisschen Fläche. Aber desto breiter die Flügel werden, desto länger wird dann auch in der Regel automatisch der Mast. Und beim Sturz steigt das Risiko dann auch, dass man diese Dinge abkriegt. Deswegen würde ich als Kaufempfehlung immer schauen, dass jemand, der 1,80 groß ist, ja, wenn es geht, vielleicht erstmal unter 1,20 in der Breite bleibt. Manche sagen, ja, aber der hat ja den und den und 1,30 oder 1,35 Meter, das geht natürlich alles. Aber dann macht vielleicht auch ein Sturztraining vorher Sinn. Das ist so mein Tipp. Mhm. Ja. Ansonsten Material direkt von Marken ist schwierig. Es gibt so einen Flügel von Axis, das war einer der ersten guten Pumpfoils, die es am Markt gab, der L50 von Axis, der ist außen noch so ein bisschen runder, ist nicht ganz so auf Performance ausgelegt, ist ein Flügel, der auch im niedrigen Geschwindigkeitsbereich gut fährt, das heißt, der Start wird dadurch ein bisschen einfacher. Den empfehle ich oft, gerade so für leichtere Personen und für Frauen, weil das Verletzungsrisiko dann geringer ist, den kann man auch mit einem kürzeren Mast fahren. Ansonsten merke ich gerade, dass die Hersteller sehr stark auch in breite Flügel gehen und Foils, die dann, wir hatten mit der Firma aus Berlin einen entwickelt, den haben wir dann auch Dogstarter genannt, der war so eine richtig dicke Kuh, ja, mit abgerundeten Ecken außen, da konntest du gegenkommen, spielt keine Rolle. Ja, aber am Ende wird dann von Leuten, die dann ein bisschen besser fahren können, wird dann schlecht drüber geredet, weil es natürlich kein Performance-Flügel ist, sondern ein Schulungsflügel war, war auch nie anders ausgelegt. Den benutze ich heute noch in den Kursen ganz gerne, weil ich oft auch Ältere habe und wenn die den abkriegen, ist es nicht so schlimm. Ja. Mhm. Also bei der Empfehlung beim Kaufen nicht nur die Effizienz im Blick haben und das lange Pumpen. Es ist manchmal ganz cool, wenn man mit einem etwas kleineren anfängt und wenn man dann den Dreh raus hat und besser fallen kann und sicherer wird, dann auf einen größeren zu gehen. Auch das Material geht schnell kaputt. Ja, wenn du dann an der Mauer irgendwo startest und hast so einen breiten Flügel, und bist dann gerade mal heiß, weil es gerade kurz gelaufen ist, willst gleich den nächsten Sprung machen, knacks, kommst du mit der Flügelspitze irgendwo gegen und dann ist ein Frontwing, der dann ein paar hundert Euro kostet, kaputt. Das sind so Sachen, die berücksichtige ich persönlich in der Kaufempfehlung immer, aber am Ende muss es natürlich jeder selber entscheiden. Ja.
Ja. Nee, cool, auf jeden Fall. Wir verlinken ja natürlich auf jeden Fall Two Wave als Projekt, wo man sich vielleicht an dich wenden kann, vor allen Dingen aber ausprobieren kann. und so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen auch machen kann. Vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte zu Verletzungen, weil du das vorhin schon angerissen hattest. Was sind da so die Klassiker? Ist da das tatsächlich der Flügel unter Wasser auch so ein großer Verletzungspunkt?
Also beim Vollpumping, man muss beim Starten schon schauen, ja, damit, dass man einen guten Startblock hat. Was ich jetzt in den Kursen die erste Zeit hatte, waren so 2-3 Mal eine Schnittverletzung am Fuß, aber nicht beim Starten, sondern vom Zurückschwimmen. Das heißt, das Material ist im Wasser, ja, und du kommst mit dem Material zurückgeschwommen. Ja. Und wenn man da nicht die richtige Technik hat und du trittst in den Rearwing hinten rein, was dann viele ganz gerne machen mal am Anfang. Manche, die es jetzt hören, werden sagen, ja, stimmt, war bei mir auch. Also das passiert tatsächlich sehr, sehr vielen. Da die richtige Technik hilft, also das machen wir dann halt auch in den Kursen, dass man quasi so eine Basistechniken einfach dann kennenlernt, die dann die Sache sicherer machen. Beim Sprung selber, beim Dockstart ist das Verletzungsrisiko, finde ich, ja, nur dann groß, wenn man es noch nicht gut kann, ja, also wenn halt wirklich noch alles falsch ist am Anfang und man hat einen zu breiten Flügel, dann ist das Risiko, dass man den abkriegt, groß. Und wenn man dann halt 100, 200 Sprünge machen muss, bis so richtig in losgeht, dann hast du 100, 200 Mal wirklich auch ein größeres Risiko, bis man dann den Dreh raus hat. Mhm. Ja, das war jetzt so dann auch der Tipp, außen die Flügel nicht zu spitz, nicht zu scharf wählen. Ja, und wenn die breiter werden, dann erst recht nicht. Also dann irgendwas nehmen, was ein bisschen einfach abgekantet ist. Ja, ich hatte letztens jetzt da von Indianer einen Flügel in der Hand, das ist eine Schweizer Firma, der war außen nicht ganz so scharf, der war so ein bisschen, also fand ich so pragmatisch gelöst. Ja, trotz der Breite würde der nicht gleich zu einem Schnitt führen, aber viele sind wirklich so messerscharf an den Spitzen und das macht die Effizienz nicht so viel besser. Also man muss am Ende jetzt da nicht super spitz werden. Ja, die Effizienz macht dann unterm Strich die Flügelbreite und nicht die, also hauptsächlich, aber und nicht die Spitze außen. Ja. Hm. Aber ja, manche mögen es halt dann auch so ein bisschen spitzen. Ja. alles, was scharf und schnittig aussieht, fühlt sich dann irgendwie auch schneller an. Ja.
Und das ist dann letztendlich aber auch die Gefahr. Ne? Ich habe auch, wo du sagst, beim Zurückschwimmen die meisten Verletzungen. Ich habe die meisten meiner Fin-Cuts oder irgendwelchen Verletzungen beim Rauspaddeln an den Finnen gehabt, dass ich irgendwie mehr da irgendwelche Grundsachen nicht beachtet habe und dann irgendwie das Brett über mich rübergespult wurde beim Rauspaddeln, wenn die Finne rüber ist. Ne? So.
Parallel. Also ein ganz, ganz guter Tipp, also wer jetzt so ein Autodidakt ist und sich das selber beibringen möchte, also der wichtigste Tipp ist, am besten vor jedem Start 3-4 Mal nochmal richtig durchatmen, richtig, dann ist die Konzentration besser und wenn man reingefallen ist, gar keine hastigen Bewegungen machen, weder mit den Armen schnell auftauchen, keine heftige Schwimmbewegung und auch gar keine Froschbewegung mit den Beinen, dass man wirklich langsam hochkommt, sich einfach durch den Neopren hochtreiben lässt, vielleicht noch die Hände über den Kopf, manchmal kann es auch sein, dass der Foil direkt über dem Kopf schwebt, denn nach dem Sturz, dass man dann einfach langsam hochkommt und dann spielt es ja keine Rolle, die sind ja nicht so schwer, die geben ja nach, wenn die im Wasser sind. So eine Verletzung passieren dann meistens dann danach, weil man irgendeine hastige Bewegung im Wasser macht. Ja. Mhm. Das sind halt so typische Anfängerfehler. Oder bei den Profis dann auch manchmal beim Verpacken im Auto, hatte ich letztens auch wieder einen Bekannten. Einfach ein bisschen Demut bei dem Sport ist ganz gut. Das sind halt schon Säbel, die man damit rumschleppt, ja.
Ja, cool. Fabi.
Aber hat man ja immer, ja.
Noch Fragen?
Nee, ich bin befoilt.
Hast du mal Bock jetzt, Fabi? Oder?
Ich habe schon gefoilt tatsächlich. Also so. Ich habe Pumpfoilen schon ausprobiert und Wingfoilen tatsächlich. Ich habe sogar schon Foilboards baut. Also, auch wenn ich kein Peil davon habe, aber ich habe schon Foilboards baut. So, das Stressigste war, die Finkästen einzusetzen. Ne? Und deutlich, weil die halt echt exakt sitzen müssen. Das ist halt, da muss man schon irgendwie aufpassen, finde ich. Aber ich habe auf jeden Fall das schon mal Bock, nochmal zu machen. Mich würde ja tatsächlich auch mal Prone-Foilen interessieren, muss ich sagen, weil es mich schon mal reizen würde, wie das ist, wenn man paddelt und einen hebt's an. Mhm. Also, und dann den Take-off in dem Schwebemoment stelle ich mir irgendwie ganz crazy vor.
Ja, das stimmt, ja.
Also, mir ging's einfach mal nur um das zu fühlen mal. Ich glaube, ich würde es nicht durchführen wollen, dauerhaft. Aber ich glaube, ich würde mal gerne diesen komischen Schwebemoment Take-off fühlen wollen, weil das, glaube ich, ganz komisch ist.
Ja, wenn es dann noch höher rausgeht. Die Welle hebt einen ja eh schon an, ja. Und wenn es dann noch ein bisschen höher geht, das ist dann schon ganz witzig. Aber ja. Ich hatte dieses Board, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, ob wir das noch kurz mit reinnehmen wollen, aber mich hat es tatsächlich so ein bisschen geflasht, weil das noch eine neue Sache im Surfsport werden könnte, dass man so ans Ende ein Foil ransetzt.
Ja, doch, das kann man tatsächlich ganz kurz noch anreißen, weil da habe ich ein, zwei kurze Fragen. Guck mal, dass wir es vielleicht halbwegs kurz halten, dass die Folge nicht arg ausufert zeitlich.
Macht mal ruhig.
Also, ich hab Fotos mir angeschaut. Das ist quasi eine Art Shortboard, wo hinten wie ein Höhenruder an einem Flugzeug unten dran hat. So, also quasi zwei Masten links und rechts und dann unten nochmal ein Querträger, blöd gesagt, wie ein U unten raus. Oder erklären wir das, dass man das erkennen, dass der Hörer irgendwie ein Bild hat? Ein U nach unten weg am Tail.
Eigentlich, wer sich so einen alten Opel Manta vorstellt mit dem Spoiler und dreht den um. Ja, das Auto umgedreht und der Foil guckt nach unten. So ähnlich sieht es jetzt aus, das Board. Also man hat praktisch wie so ein, es wirkt halt wirklich auf den ersten Blick wie ein Spoiler, der nur unter Wasser ist. Ich habe den jetzt mit zwei Masten festgemacht. Theoretisch würde er auch mit einem gehen. Das war jetzt eigentlich so aus der Hüfte geschossen, weil mich ein Kumpel genervt hat. Den hatte ich das vor 2 Jahren mal erzählt und der hat die ganze Zeit, komm, mach das, bau das Ding mal. Ich muss es unbedingt, das könnte der Kracher werden, weil du dann halt mit einem kleinen Board deutlich mehr Lift hast und kleinere Wellen rocken kannst. Ja, das würde schon viele flashen, weil oft hast du das Shortboard dann in der Hand am Meer also ich jetzt vielleicht nicht mehr, aber viele und die Welle passt leider nicht zum Brett. Ja, und naja, und wir haben ja dann bei Two Wave nur kleinere Wellen und manchmal fragen auch welche nach kürzeren Brettern und dann habe ich gesagt, okay, jetzt baust du so ein Ding einfach mal und habe aber halt jetzt auch das genommen, was da war. Ich habe jetzt da nichts Neues kreiert, sondern habe den Foil dann abgeschnitten von einem anderen. Hab den außen nochmal abgesägt, dann ein altes NSP-Board hinten so halb ein Fischtail gemacht, den rangesetzt. Und man spürt tatsächlich, man sieht es auch in dem Video, ist bei YouTube jetzt schon sehr rege in der Diskussion, in der Surf-Szene, glaube ich, schon seit ein paar Tagen. Man sieht es auch, ich habe es von oben mit der GoPro direkt gefilmt, dass das Wasser auch ganz anders abströmt. Also man kann quasi mit so einer Technik, der ist noch nicht ausgereift, absolut nicht. Es ist wirklich aus der Hüfte geschossen gewesen. Aber man spürt enormen Druck auf den hinteren Fuß. Es fühlt sich auch an wie ein Shortboard. Da glaube ich, ist echt Potenzial. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Weil man hat, der Foil ist dann wirklich dicht am Brett. Da haben auch viele mit Verletzungsrisiko weniger Stress. Also vom Kopf her zumindest. Wäre auch im Line-Up mehr akzeptiert, glaube ich, wenn man sowas nehmen würde. Aber macht bei größeren Wellen ja dann auch gar keinen Sinn. Also es ist halt dann wirklich was für kleinere Wellen. Aber da sehe ich Potenzial, weil kleinere Wellen sind oft und würden auch gerne gesurft werden, ja.
Weißt du, was ich da spannend finde? Also man sagt ja immer, dass verschiedene Sachen zu verschiedenen Zeiten irgendwo auf der Welt erfunden werden. Tatsächlich gab es das exakt ja schon in den 70ern. Quasi, dass die, aber im Thruster-Form, dass quasi drei kleine Foils an den Boards waren, genau mit der Intention. Habe ich mich mal eine ganze Zeit lang damit befasst, weil ich selber auch Finnen baue und so weiter und auch meine Finnen gern weiterentwickle. Und es gab quasi einen Thruster mit drei, oder es gibt immer noch, gab es viele verschiedene tatsächlich. Es gab teilweise, dass die Seitenfinnen normale waren und die Trailerfinne hinten quasi wie ein Miniaturfoil. Und es gab auch, dass alle drei quasi ein Foil waren. Aber auf jeden Fall anders wie bei dir, weil bei dir das ja wie ein Spoiler ist. Und das waren quasi wie kleine, so also wie Ts halt, wie drei T. Also drei Finnen, wo geformt sind wie ein T. Und da habe ich auch viele Videos geschaut, teilweise gibt es in Surfboard-Museen gibt es die und da habe ich dann Videos gesehen, wo die dann rausholen und irgendwelchen sehr guten Surfern geben, auch zum Testen, die auch meinen, dass man diesen Lift-Moment sogar spürt und so weiter. Und als Benny mir das gesagt hat, dass du sowas entwickelst, dachte ich mir, ach witzig, dass eigentlich immer wieder jemand auf diese Idee kommt, dass man ein kleines Board mit ein bisschen Lift vielleicht dann auch in kleineren Wellen surfen kann.
Ja.
Deswegen finde ich total spannend, dass du dir das auch ausdenkst und ich würde da auf jeden Fall, ich bin gespannt, ich verfolge auf jeden Fall den weiteren Ablauf, wie du das weiterentwickelst.
Ich will damit, habe jetzt nicht vor, da irgendwie ein Business draus zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit und ich da reinstecken kann. Vielleicht baue ich noch mal eins, aber ich würde mich freuen, wenn da mal andere weiter tüfteln. Einfach hinten als U ausgelegt, so ähnlich wie jetzt bei mir da in dem Video schon zu sehen, finde ich eigentlich am pragmatischsten. Man könnte die Masten, also die Halterung, mehr nach außen ziehen, dass der Foil wirklich komplett wie ein U ist, dass man keine Spitzen nach links und rechts hat. Das würde die ganze Sache nochmal ein bisschen, wenn nicht ganz so empfindlich, Board, und würde auch noch die Verletzung nochmal minimieren. Wäre auch für die Wirbelbildung cool. Ich glaube, in die Richtung wird sowas kommen bald. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Ja. Bin gespannt. Aber ob ich selber noch eins baue, wahrscheinlich, weil jetzt haben bei mir, bei Two Wave haben jetzt schon ein paar gesagt, ey, mach mal. Ja, und naja, muss ich vielleicht nochmal. Weil ich brauche für mich nochmal, weil so die größeren Jungs mit etwas, die etwas kräftiger sind, die würden jetzt mit dem, was ich jetzt hatte, noch nicht ganz klarkommen, weil ich den Foil noch etwas zu knapp ausgelegt habe. Der hat noch zu wenig Auftrieb, weil er wirklich nur die Mitte den Auftrieb macht. Wenn man das über die ganze Bordbreite zieht, dann würde das genau passen. Also dann hätte man wirklich einen Monsterdruck auf dem hinteren Fuß und könnte dann auch ja, ziemlich alles machen. Also das Gefühl ist krass. Ja.
Ich habe eine abschließende Frage noch. Wie ist es von der Turnigkeit? Das geht ja über die komplette Breite. Somit ist das Ding eigentlich total unwendig. Und auch durch die Positionierung ganz hinten, das ist ja wie bei so einem D-Finnen-Board aus den 60ern. Denn die Finne ist ja quasi über die Zeit da immer weiter nach vorne gewandert, um es turniger zu machen. Das Board muss wahnsinnig stabil ja eigentlich. Muss eigentlich in der Geradeausfahrt gut sein, deine Idee, aber in der Kurvenfahrt in Anführungszeichen total unwendig.
Da hast du gut beobachtet, ja. Also ist auch so, gerade bei dem Board. Also man spürt zwar den Druck und alles. Und in dem Fall liegt es jetzt aber nicht an dem Foil. Also der würde die Drehfreudigkeit wunderbar mitmachen. Es liegt an den beiden Masthalterungen, die ich da hinten dran habe. Sieht man im Video ganz gut. Die geben noch zu viel Spurtreue. Das heißt, man muss diese Halterung am Board nach vorne ziehen. So klassisch, wie das so von Boards den Außenfinnen kennst. Ja, sind so zwei Außenfinnen, die sind ja auch weiter vorne. So in diese Position müsste man auch diese Halterung bringen und dann aber trotzdem schauen, dass man den Foil möglichst nach hinten kriegt. Der Ansatz, der ist nicht doof, könnte auch klappen unterm Board, der Foil, aber von der Strömung her wäre es vermutlich geiler, wenn er direkt hinter an der Hinterkante ist, dass man quasi dann die Halterung so ein bisschen in den Bogen zieht oder mit sehr wenig Material arbeitet, dass die Halterung sehr wenig Fläche kriegt. Die war jetzt bei dem, ja, Prototypen, nenne ich es jetzt mal. Also es war jetzt wirklich just for fun gebaut. Waren die Flächen noch zu groß und so wie du es gerade beschrieben hast, fehlt dann noch diese Wendigkeit, die man ja eigentlich von einem Shortboard erwartet. Ja. Mhm. Das ließe sich auf jeden Fall lösen. Also da bin ich mir sicher. Ja,
ja, definitiv.
Ja, nee, das ist doch geil. Dann vielleicht entwickelst du es mal weiter. Ne? Bist ja ein Biber, hast du gesagt. Von daher kannst du ja gar nicht anders.
Vielleicht, ja, das kann passieren, ja.
Wir bleiben auf jeden Fall da mal dran und gucken ein bisschen hin und vielleicht schaffen wir es auch mal vorbeizukommen. Ich bin irgendwann mal auf jeden Fall in Leipzig wieder, weiß ich nur. Und dann bin ich ja schon ganz grob in der geografischen Richtung. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall mal drauf.
Ja, würde mich auch freuen. Ja, gerne.
Vielen Dank dir erstmal, Frank. Wir verlinken, wie gesagt, alles in den Shownotes zu dir. Und dann schauen wir mal, wann wir uns über den Weg laufen.
Das nächste Mal. Ja, dann bis bald. Ja.
Danke für deine Zeit.
Danke für eure. Bis bald. Ciao.
Ach ja, Slater. Ich finde es ja echt ganz cool, dass wir endlich mal hier so ein bisschen mal in einer mitteleuropäischen Natur uns aufhalten, mal andere Vegetation, schön im Wald und so. Finde ich schick. Nicht immer ans Meer irgendwie. Ist ja doch immer nicht klar, da ist die Vegetation auch unterschiedlich, aber oh, mal so ein bisschen Abwechslung mit einem richtigen Wald finde ich schon toll.
Ja, na klar, Kelly, finde ich auch gut. Aber ganz ehrlich, ohne die Coda-Welle bei Two Wave oder so ein bisschen Foil-Geschichten und sowas hätte sie mich jetzt hier nicht hingekriegt, ne? Ist ja schon klar.
Ja, klar, Slater. Das war schon einkalkuliert. Aber freut mich, dass wir das mal zusammen unternehmen und dass du dich darauf eingelassen hast.
Ja, ist ja kein Ding, ne? Ich meine, hättest du auch einfach meiner Surf-Karawane fragen können, wie ich gerade gehört habe. Im Werbeblock sind wir ja mittlerweile nicht nur mehr Männer da, sondern auch Frauen. Von daher wäre das vielleicht ja auch was gewesen.
Naja, klar, hätte ich ja auch gemacht. Aber ich muss ja Content für das Podcast-Outro gestalten und das kann ich nur mit dir. Da ist kein anderer erlaubt.
Ja, okay. Das ist also der einzige Grund, warum ich wieder eingeladen bin. Naja, gut, sei dir nachgesehen. Ist ja eine gute Zeit hier trotzdem.
Ha, hey, guck mal. Da ist Frank mit seinem Kutter unterwegs. Und er hat recht, man hört den gar nicht. Wir sitzen hier am See, machen Picknick und kriegen nichts mit. Voll gut.
Auf jeden Fall Props für das Projekt. Check's doch auch mal aus. So, wir essen noch ein bisschen fertig hier und machen uns einen gemütlichen Tag. Und dann gehen wir noch eine Runde surfen, Kelly, ne?
Auf jeden Fall, Slater. Bis dann.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.